Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 88. Das ist ja eine tolle Zahl. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Wir sind heute zu dritt hier im Studio, unter anderem Frank.
Guten Tag.
Und Sven.
Ja, hallo.
Und natürlich mein Name ist Ingo. Und wir haben uns ja auch ein paar Sachen fürs neue Jahr vorgenommen, so diese guten Vorsätze. Und der eine gute Vorsatz ist, wir wollen nicht mehr 3 Stunden machen, wir wollen nur noch, oder sollen nur noch, weniger machen, irgendwie. Also es gibt ja auf der einen Seite immer die Fraktion, die sagt hier mehr, immer mehr Content, aber wir haben letzter Zeit auch Kritik bekommen und sollten wieder ein bisschen weniger machen. Zudem haben wir ja die Idee, noch eine Spezial-Sonderthema-Einthemen-Sendung mehr Geek Under Talk zu machen. Und von daher hoffen wir mal, wir kriegen diese Sendung hier wieder ein bisschen kürzer. Nein, 5-Stunden-Sendung machen wir nicht, wie der Chat gerade sagt.
Wollen wir das durchaus hinbekommen würden, wenn uns jemand dazu eine Motivation liefert.
Genau.
Wir würden dann Essen brauchen, wenn 5 Stunden
ja, Essen,
von den Hörern.
Ja. Essen und Geld und dann reden wir nochmal drüber, oder?
Und Unterhaltung.
Zwischenunterhaltung.
Genau.
Also wir gucken mal, dass wir irgendwie so unter 2 Stunden bleiben und dafür produzieren wir dann auch mehr Sendungen im Monat. Versuchen wir das mal so hinzukriegen. Und deswegen unser guter Vorsatz hier jetzt keine 3 Stunden mehr zu machen, weil ist für uns anstrengend und vielleicht für einen oder anderen Hörer auch. Club Madekiste wäre gar nicht so schlecht, würden wir gerne annehmen. Weil hier
liebend gern, ja.
Ja, weil hier kommt man so selten an dieses Zeug dran. Von daher nehmen wir auch gerne Club Mate an.
Mit Club Mate könnten wir dann auch doppelt so viel schnell sprechen. Dann könnte man den Inhalt von 3 Stunden dann in 1,5 dann
durchbringen.
Das würde auch auf technischem Weg gehen. Ja. Aber Club Mate würde das Ganze noch ein bisschen vereinfachen.
Du sollst das Mikro auffressen.
Ja, besser?
Ja,
so.
Besser. Okay. Wo war ich? Verdammt. Achso, die Themen dieser Sendung wollte ich gerade sagen. Ich meine, es gibt eine Wave zu der Sendung. Also ihr könnt, wenn ihr im Chat seid, mal auf den Link klicken. Den Chat findet ihr in unserem Blog, blog.radiotux.de oder unter irc4e.net, Channel Raute, Radio Tux. Und ja, der Moderator ist im Chat. Ja, genau. Ihr könnt also live mitchatten und wir reagieren auch darauf. Das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sendung. Für die Leute, die den Podcast nur hören, ihr habt Pech gehabt. Ihr könnt aber gerne auch zu unseren Live-Sendungen immer vorbeikommen. Aber ich war bei den Themen. Wir reden heute, mal gucken, eigentlich habe ich mir vorgenommen, nur über 2 Sachen zu reden. Und zwar 26C3 ist ein großes Thema und das N900. Wir haben es irgendwie seit Monaten, erwähnen wir es mindestens einmal in der Sendung und nur, um es manchmal zu erwähnt zu haben. Und ich habe jetzt die letzten Wochen, genauer gesagt seit dem 24. Dezember quasi so als Weihnachtsgeschenk, damit rumgespielt und ja, kann euch dann mal erzählen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Achso, und wer sich wundert, warum ich heute so komisch klinge, ja, ich bin ein bisschen krank. Ja, die anderen gehen hier schon weiter weg von mir. Also nicht wundern, dass es etwas komisch klingt und wenn ich ab und zu mal niese oder schnupfe, dann wisst ihr auch, warum wir heute nur 1,5 Stunden machen. So, ja, das Ziel heute. Ja, Radio Tux et Horaz 88 und hier wird schon geschimpft im Chat, dass wir so lange darüber reden, nicht so lange zu machen. Na gut, jetzt reden wir aber ganz schnell über den 26C3, der wie immer zwischen den Jahren, und zwar 27. bis 30.
Richtig.
Ist es. Ja. Dezember im Jahr stattfindet immer in Berlin im BCC und das war jetzt schon das 9. Mal, dass ich dort war hintereinander.
Okay, bei also. Mir war es das 2.
Und wie immer, super tolle Veranstaltung, oder Sven?
Ja, ich war wie immer begeistert. Es war toll.
Es war toll. Voll war es auch?
Es war ziemlich voll.
Ja, eigentlich platzt dieses BCC immer aus seinen Nähten. Und,
ja, das ist ja immer so ein Problem. Also wenn man dann irgendwelche begehrten Vorträge sehen wollte, musste man meistens schon zwei Vorträge vorher in den Saal, damit man überhaupt noch einen Sitzplatz bekam. Das war teilweise ein bisschen problematisch, ja.
Ja, oder man hat sich dann doch in irgendeine Ecke verzogen und versucht, den Stream zu gucken, die selbst in-house geleckt haben.
Also, aber nur am Anfang.
Naja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir am zweiten Tag oder dritten Tag irgendwann saßen
wir hatten da so einen Tag, da sind wir die ganze Zeit im Chill-Out-Bereich rumgesessen. Ja, aber ich glaube, das lag eher an unserem unterdimensionierten Uplink.
Na gut. Ja. Also die Inhouse-Verkabelung war irgendwie 20 Gigabit und über 10 Gigabit davon haben sie voll gemacht die ganze Zeit.
Wahnsinn.
Also 10 Gigabit Traffic die ganze Zeit im Haus und 4 Gigabit nach draußen die ganze Zeit.
Ja. Also ich habe gehört, dass es kritisch ist, der Uplink.
Ja.
Also irgendwie, es wird irgendwie viel mehr hochgeladen als runter. Ja.
Genau. Das, ja das Download-Angebot im BCC ist einfach verlockend.
Ja, also nicht nur die FTP-Server, die da im Hackcenter rumstehen, sondern halt auch vor allem wahrscheinlich die Streams, die dann alle nach außen gestreamt werden in allen möglichen Formaten. Ich glaube, das macht auch jede Menge aus.
Ja, wenn du dir überlegst, das ist ja alles... ja, ist ja nicht Multicast, sondern alles Punkt zu Punkt. Also die müssen echt, wenn da 1000 Leute gucken, 1000 Mal das Ding rausstreamen. Und es waren garantiert mehr als 1000 Leute, die geguckt haben.
Also so wie ich gehört habe, waren es insgesamt 9000 Leute, die da Vorträge geguckt haben. So. Also, ja.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu kommen irgendwie die 3000, die im Gebäude waren.
Ja. Und die dann teilweise noch über Deck-Streams und so weiter eingebunden waren.
Das habe ich dieses Jahr vergessen, irgendwie. Ja. Mein Deck, ich hatte die letzten Jahre immer mein Deck-Telefon dabei, aber dieses Jahr habe ich es irgendwie vergessen. Und ich habe mich auch so gut wie fast nicht in dieses sowohl WLAN als auch Netz richtig eingeklinkt, außer das eine Mal. Ansonsten bin ich auch die ganze Zeit mit OMTS im Netz gewesen.
Ja, bei mir war es so ein Mischmasch. Also ich hatte mit UMTS eigentlich auch guten Empfang dort, aber so das WLAN ging dann auf 5 GHz, ging das noch ganz gut stellenweise. Und ansonsten hatte ich dann noch so ein kleines Gigabit-Switch dabei, was wir dann irgendwo mal hingesteckt haben und das lief dann auch. Und ja. Also war auf jeden Fall.
Und das hat funktioniert?
Ja.
Weil, ich meine, da kann man sich ja auch vorstellen, dass die arme Funkzelle da, die hatte auch was zu
tun. Also
ich glaube, die haben dann nachgerüstet.
Ja, bei großen Veranstaltungen stellen die Provider immer Funkzellen auf, im großen Maße. Okay. Ringsum, das ist so, wenn die Cebit ist, da ist ja im Jahr nichts los zum Beispiel. Ja. Aber wenn dann halt eine große Messe ist, dann stellen die da überall transportable Zellen hin und das nicht... Ja. Nicht gerade klein. Und ich kann mir vorstellen, dass die da, ich meine, gut, das ist mitten in Berlin, da muss man sich ja nicht so viele hinstellen. Als
Alexanderplatz, oder?
Ja, genau. Ja. Also da ist schon immer viel los, aber in den ganzen Räumen außer im Keller war eigentlich immer 3G-Abdeckung und das ist schon...
Also hat wahrscheinlich der CCC auch gerne mit eigenen Base-Stations ausgeholfen.
Ja, genau. Ja, es gab 3 Netze, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe da auch ein paar Fotos gemacht, die wir irgendwann mal online stellen können. Ich habe mich leider nicht getraut, mich einzubuchen, weil irgendwie, ja, ich wollte dann mein Telefon doch noch irgendwie benutzen.
Wieso? Das war wahrscheinlich Deutschlands einzige Funkzelle, wo nicht abgehört wird.
Das kann natürlich sein, ja. Man hätte dann auch die Streams noch über GSM hören können, das stimmt.
Ja, die haben sogar das Decktelefonnetz und das GSM-Netz und das Internet und alles irgendwie zusammengebracht. Also das war schon...
Die Wolke.
Wie funktioniert das mit Deckt? Da habe ich so mein Decktelefon am Ohr und kann so...
Ja.
Echt cool.
Du kannst auch raustelefonieren. IP raus.
Ja, das auch. Und man kann aber auch die Streams der einzelnen Räume empfangen. Also man kann da eine Telefonnummer
881 oder
genau,
so. Und dann
Also die Insider, die haben sich ihr Decktelefon von daheim mitgebracht.
Ja.
Und sich so ans Ohr geklebt. Und haben dann...
Okay, genau.
Cool.
Ja. Also man war auch von außen und erreichbar.
Es gibt ja auch Decktelefone, wo du Stöpsel reinstecken kannst. So Ohrhörer und so. Also dann musst du es nicht die ganze Zeit rumtragen.
Okay.
Und, wie gesagt, jetzt ja auch mit GSM, also du konntest dann auch über das GSM-Netz. Und da hast du ja noch viel bessere Kopfhörermöglichkeiten und so.
Natürlich.
Aber ich habe es auch irgendwie zu spät mitgekriegt, sonst hätte ich mich, ich hätte mich mal getraut, mich einzubuchen, aber ich habe es irgendwie zu wenig mitgekriegt, deswegen, also da hat ein bisschen die Informationen irgendwie gefehlt. Also das hätte man vielleicht mal noch, weil plakatieren ja immer ziemlich viel und überall wirst du von irgendwie FTP-Server hier, Demo da, Hack irgendwas hier und sowieso. aber dass da ein GSM-Netz läuft und dass man sich einbuchen kann und dass das verbunden ist und man kostenlos raustelefonieren kann und pipapo, das haben sie irgendwie nicht kommuniziert. Mhm. Also das fand ich sehr schade, sonst habe ich es völlig verpasst, sozusagen.
Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, kostenlos spricht sie von alleine rum.
Ja, aber war nicht genug. Also es waren wohl nur knapp 200 Leute, die sich ins GSM-Netz eingebucht haben, bei 3000 Leuten, die da in der Gegend rumgerannt sind. Plus Tagesbesucher finde ich das schon relativ wenig.
Wie hieß denn das Netz dann?
26...
Nee,
26, 42, 42 oder so.
Oder 23, 42, irgendwie
ja,
sowas.
Ja, also, okay. Ja, vielleicht auch genau. Also. Und die hatten auch eine offizielle Lizenz da.
Echt?
Ja, ja, von der Bundes... wie heißt es jetzt? Bundesnetzagentur? Wie?
Ja. Da kann man einfach mal eine Lizenz bekommen.
Ja, einfach sicher
ja,
nicht.
Nee,
aber für ein Testnetz kriegst du halt...
Kostet, also für Forschungsanstalten, wir hier bekommen, also hier an der Hochschule bekommen wir demnächst ja auch so eine Funkzelle.
Okay.
Da zahlt man irgendwie 130 Euro im Jahr für so eine Forschungslizenz. Geht aber nur auf 1,8 Gigahertz. Also die, 900 Megahertz Bereiche, die gehen da nicht. Die sind da komplett voll und da geht nichts mehr.
Ja, aber reicht ja. Die meisten Handys heutzutage können eh alles.
Ja.
Und ja, dann werden wir hier demnächst auch mal rumspielen und GSM,
unter anderem, ja.
GSM cracken, da haben wir jetzt auch ziemlich viel, also das war so, was vom Kongress übrig geblieben ist.
Alles kaputt.
Deck ist kaputt, GSM ist kaputt, IPv4 ist kaputt, alles ist kaputt irgendwie.
Ja, alles, also richtig alles so.
Alle wichtigen Sachen sind kaputt.
Was ist die vorgeschlagene Lösung? War irgendwie mit dem Telefon irgendeinen Datendienst aufmachen,
genau.
VPN zu sich heim
und
darüber wollen.
Da dann alles machen.
Genau.
Ja, das ist momentan die einzig sichere Möglichkeit, wie man noch ohne abgehört zu werden telefonieren könnte.
Also du
könnte,
kannst auch zurzeit, wenn du komplett GSM ausmachst und über UMTS ist noch sicher.
Stimmt.
Da haben sie den.
Da wackelt es auch schon ein bisschen.
Genau, aber Aussage zurzeit, noch hält es. Also, wenn ihr zurzeit sicher sein wollt, dass nicht euer Gespräch abgehört werden kann, also soweit sind sie schon, da haben sie jetzt die Rainbow Tables alle errechnet und da kann man wohl relativ einfach ein Gespräch dann wieder entschlüsseln, also das ist der A5-Algorithmus da und
Stopp, A5-1.
Ja.
Okay. Nee, der andere, der A5-3, der in UMTS verwendet wird, der ist ja noch nicht ganz geknackt.
Ja.
Also, darum.
Zumindest nicht von Hackern. Nur von irgendwelchen Geheimdiensten.
Die brauchen das gar nicht knacken. Die stellen da so einen IMSI-Catcher hin und der macht es dann so. Das geht schon. Also so man in the middle und so ist da gar kein Problem.
Ja gut, aber das ist ja nochmal was anderes. Das aktive Unterbrechung ist ja, da sich das Netz nicht authentifiziert, ist es ja nie ein Problem gewesen. Du bist also irgendwie die stärkste Zelle, die funkt und hier schreit und dann kommen alle zu dir. Das ist ja kein Thema und dann kannst du ja hinten einfach die Gespräche weiterleiten, dann sagst du im Telefon, hallo, mach mal unverschlüsselt und dann kannst du alles abhören und der richtig passive Angriff ist, ich schniffe einfach mit und entschlüssel die Gespräche hinterher, ohne dass ich das Gespräch so proxymäßig erstmal umleiten muss.
Oder in Echtzeit natürlich, das geht ja auch.
Ja, so schnell sind sie, glaube ich, noch nicht, dass es in Echtzeit geht.
Nee, ich glaube nicht.
Mit den entsprechenden Rainbow-Tables?
Ja, mit den entsprechenden Rainbow-Tables und den entsprechenden Rechnern. Also die haben da schon die Algorithmen dann auf Grafikkarten und auf FPGAs implementiert.
Ja,
und da
die Rainbow-Tables zu generieren, wenn man es dann mal hat.
Ja,
in Echtzeit.
Weil, und die haben sie ja jetzt zusammengesammelt. Also ich weiß nicht, du warst jetzt nicht. Wolltet ihr nicht noch auf den Workshop gehen, auf den letzten da?
Das haben wir verpennt.
Ja.
Nee.
Mensch.
Ja, aber wir gucken uns das nochmal an in Ruhe und die Rainbow Tables, die bekommt man ja auch so und
passt dann schon. Live.
Genau.
Ja, also wir werden uns hier demnächst auch noch ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen und dann vielleicht auch nochmal eins von unseren neuen Geek Talks, wie auch immer wie das die Sendung dann nennen. Ihr seid immer noch aufgerufen, Vorschläge für unsere neue Sendung einzureichen. Gibt's auch eine Wave zu dem Thema. Da werden wir dann vielleicht mal ausführlich darüber reden. Was hast du denn noch so für Vorträge gesehen, Sven, die du jetzt mal gut fandest irgendwie?
Also so GSM deckt IPv4 kaputt machen, haben wir ja schon gesagt, die waren eigentlich alle toll und empfehlenswert. Was habe ich noch gesehen? Ich habe jetzt übers Wochenende noch den Vortrag von den Part-Time Scientists angeguckt.
Den habe ich live gesehen.
Ja, das weiß. Da gab es ja hier auf Radio Tux mal Eigenwerbung machen, auch ein Interview dazu.
Genau. Haben wir
irgendwie leicht verspätet eingestellt wurde.
Ja.
Fand ich auch sehr interessant, nur leider hat man halt gemerkt, dass die Vortragenden ziemlich nervös waren.
Ja, die machen das. Also ja. der die Hauptmoderation gemacht hat, der ging ja noch, der Rest war leider nicht so gut. Das war ein bisschen schade.
Ich fand den, ich glaube ein Texaner war es, den sie da zum Schluss per Skype eingeschaltet haben, den fand ich ziemlich amüsant.
Ja. Der war auch, aber der hat so lange geredet, irgendwann habe ich dann halt auch abgeschaltet. Also das hätte man irgendwie, da hätte man mal richtige Fragen aus dem Publikum oder mehr moderieren müssen oder so. Das war ein bisschen, du hast ihm halt zugehört, es war halt sehr interessant, aber teilweise schwierig zu verstehen und ein bisschen schade. Ja.
Was gab es noch Interessantes? Mal was ganz anderes. Wir nähen uns Sensoren und Mikrocontroller in Klamotten ein und bringen damit unsere Pullis zum Leuchten. Fand ich auch sehr interessant.
Okay.
Gibt es das nicht seit Jahren schon?
Ja, nee, aber die haben das richtig cool gemacht. Die haben da Biegungs... wie nennt man die Dinger? Flex Resistors. Biegeabhängige Widerstände haben die in ihre Ellenbogen oder in Gelenke allgemein reingebaut und du konntest da zum Beispiel, wenn du dann irgendwie in der Gegend rumgetanzt hast, dann hat sich dein Outfit farblich verändert und so.
Das heißt so wie eingebaut im Pulli.
Ja, genau. Also so richtig in Pulli eingenäht, die haben dann so mit der Nähmaschine leitende Fäden eingenäht und haben da so ein Mod von, wie heißt dieser Mikrocontroller, der so bekannt ist? Arduino, genau. Die haben da so einen modifizierten Arduino eingebaut, der relativ klein und flach ist und den man dann in die Klamotten mit einnähen kann.
Das ist ja cool.
Ja.
Weil also andere Dinge gibt es ja schon länger. So auf dem T-Shirt oben vorne drauf den WLAN-Finder und die Uhr und sowas.
Uhren gab es dann noch und dann gab es noch andere abgefahrene Dinge. Was habe ich noch gesehen? Ein Vortrag, wie man seine persönliche Stadt hackt mit Guerilla-Fahrradwegen und so.
Okay.
Das fand ich auch interessant auf jeden Fall. Bray Pettis mit seinem Maker-Bot war auch wie immer gut anzugucken und amüsant, da war ich auch mit drin. Ingo, sag mal, was gab es denn? Es gab so viele Vorträge, ich habe dann zum Schluss irgendwie auch immer vergessen, an welchem Tag die überhaupt stattgefunden haben, weil das alles irgendwie so bei den Mengen an Input, die man da über die 4 Tage bekommt, da verschwimmt es irgendwie alles so ein bisschen.
Ja, und es gab halt natürlich viel Vorträge in rein Netzpolitik, Internetsperren, Zensur, Solar, also die Sachen. Gerade der Vortrag von Maha, Laienrhetorik, den fand ich sehr gut.
Den muss man sich unbedingt auch mal als Aufzeichnung angucken, der ist wirklich amüsant und gut gemacht.
Genau, den Laienrhetorik unbedingt mal angucken, wie Zensur Solar redet, nach welchen Mustern sie da immer vorgeht.
Ja, und nach welchen Mustern die alle argumentieren und so, und dass sich das alles wiederholt, das ist super.
Ja.
Also alleine, dass einem das mal bewusst wird, ist schon wert, den Vortrag zu gucken.
Ja, also mir ist es auch nicht so bewusst, wenn ich das höre und wenn es da immer jemand da auseinanderklamüsert und richtig erklärt, dann sieht man da Sachen, auf die wäre man alleine einfach nicht gekommen. Ja, die Vorträge stehen alle online, die Torrents sind da und weiß nicht, kann man die auch so runterladen oder nur als Torrents?
Die kann man auf diversen HTTP-FTP-Servern gemirrored runterladen, die kann man über Torrent runterladen, die kann man auch, ich glaube, da gibt es sogar mittlerweile eine CCC-Tube-Plattform, wo man das dann im Flash-Player angucken kann. Also das gibt es auf allen möglichen Wegen, ja.
Genau, auch letztes Jahr hat Maha da Neusprech Vortrag gehalten, den kann man sich auch
nochmal... Da war es allerdings noch im kleinen Saal, oder?
Nee, es war auch im Großen, glaube ich.
Okay.
Also ich hatte den den Vortrag auch gesehen, das war auch im Großen Saal. Ja.
Was ich jetzt hier noch sehe, wo wir beide drin saßen, war der Vortrag über Netzneutralität von einem Menschen von La Quadrature de Net. Mhm. Der war sehr gut gemacht und danach natürlich WikiLeaks, da gab es zum Schluss Standing Ovations und haben es auch verdient, dass man da jetzt mal ein bisschen was für spendet.
Genau.
Also definitiv.
Genau, die haben gerade einen Aufruf und sind, glaube ich, gerade offline noch bis ein paar Tage und rufen gerade auf zu spenden. Die wollen demnächst quasi in Island.
Genau, die brauchen Geld, damit sie Island zum Schweiz-Debit machen können.
Genau, die wollen Island aufkaufen. Ist gerade billig zu haben.
Ist gerade günstig.
Nee, aufkaufen nicht wirklich, aber sie wollen sich da halt im Endeffekt mit, sich da mit Politikern zusammengesetzt und wollten halt da im Endeffekt so einen sicheren Datenhafen, wo man zensurbefreit Daten hosten kann, in Island schaffen. dass es die Wirtschaft dort auch ein bisschen ankurbelt, weil die haben ja momentan irgendwie schon diverse Probleme mit der Krise und haben kein Geld mehr und haben eigentlich auch nicht wirklich viele Ressourcen und so.
Also die Sache ist wohl die, dass WikiLeaks, also dass der isländische Staat oder auch die ganzen Bürger sehr gut auf WikiLeaks zu sprechen sind.
Genau, wegen der Bankgeschichte.
Richtig, die haben da einige Dokumente veröffentlicht, was da einige Leute sehr gut gefunden haben, kann man dann mal nachlesen. Und sind von daher sehr positiv auf WikiLeaks zu sprechen und da gibt es irgendwie Gespräche, ob man sozusagen, die wollen selbst sozusagen sich ins eigene Land zum, ja wie du schon gesagt hast, zur Schweiz der Daten machen, um da so ein bisschen sich zu revanchieren.
Genau. Und die Geschichte mit Island war halt, dass WikiLeaks die Dokumente veröffentlicht hat, die belegt haben, welche Leute da aus den Banken kurz vor der Krise, als das Ganze am Hochkochen war, das Geld aus den Banken rausgetragen haben und welche Leute da im Endeffekt dran schuld sind, dass die da im Endeffekt kein Geld mehr haben.
Ja.
Und da sind die Isländer ganz schön dankbar dafür. Ja. Ja, ich guck gerade, was haben wir denn noch? GSM haben wir schon besprochen. IP-Fuck-Ups. Das Chaos-Familienduell habe ich mir auch in der.
Das muss ich mir noch angucken.
Das habe ich mir in der Aufzeichnung angeguckt. Das ist im Endeffekt die TV-Show Familienduell auf Hacker-Niveau getrimmt.
Cool.
Sehr amüsant.
Das muss ich mir auch noch angucken. Ja, ansonsten die Klassiker CCC-Jahresrückblick, was hat der Club die ganze Zeit das Jahr über gemacht, was war wichtig. Der Nord-Jahresrückblick natürlich und wie immer auch Security Nightmares. Die sollte man sich auch unbedingt antun, wenn man nicht schon. Ja, der Fahrplan ist gerade weg. Ich habe jetzt das PDF aufgemacht.
Gerade eben war er noch da.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, okay. Wir gucken natürlich auch gerade hier im CCC auf der Website in den Fahrplan rein und der ist gerade irgendwie down. Das ist typisch. Naja, gut.
Ja, ein kleinerer Vortrag, der glaube ich vor relativ kleinem Publikum stattgefunden hat, war in dem es um vermeschte VPNs in Kombination, also in Sachen Darknets ging. Da waren ein paar Leute von CCC VPN oder irgendwie sowas. C3 VPN oder ja. Jedenfalls haben die da halt mal erzählt, wie sie so geplant haben, vermeschte VPNs zum sicheren Datentransfer praktisch zu bauen und wie man da mit mehreren Nodes drin arbeiten kann und so. Das war auch, fand ich, technisch ganz interessant.
Ja, so alles in allem wie immer ein nettes Event und ich freue mich schon auf, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, muss ich ja sagen, auf den 27 C3. Und war mal wieder schön in Berlin zu sein. Am besten fand ich, dass es wieder richtigen Döner gab. Das vermisse ich hier immer so.
Richtigen Döner?
Richtigen Döner,
das muss ich jetzt erklären. Der Berliner Döner ist jetzt ja nicht unbedingt für besondere Qualität.
Also ich fand die jetzt auch nicht so berauschend. Also die ich gegessen habe jedenfalls.
Eher günstig als gut, oder?
Nee. Also die sind schon besser.
Echt? Ja.
Also du musst natürlich wissen, wo du hingehst, aber...
Ja gut, dann war ich immer beim Falschen. Wir waren doch schon mal zusammen Döner essen und der war nicht so toll.
Ja gut, das war halt irgendwie kurz vor Ende.
Aber jetzt lass mal das Thema Döner doch mal. Also um das nochmal kurz einzuwerfen, dass die VPNs hießen DN42 und Chaos VPN und dann war noch einer aus den USA mit dabei. Genau.
Okay.
Was mir noch einfallen würde, wäre jetzt so das Drumherum, also außerhalb von Vorträgen jetzt, was cool war. Es gab singende Tesla-Spulen. die fand ich toll.
Stimmt, da gibt es auch ein Video von, oder? Ich hab mir das auch noch nicht angeguckt.
Die können mit einer Tesla-Spule Ghostbuster-Soundtracks spielen und so. Das ist ziemlich abgefahren. Was gab es noch? Flugdrohnen, Quadrocopter.
Ja, richtig bunt beleuchtet.
Ich habe mich mal ein bisschen so 2-3 Stunden an so einem Schloss mit Lockpicking versucht.
Das habe ich vor 3 Jahren auch mal gemacht.
Ja, ich habe es dann irgendwann mal aufgekriegt, so mit mehr Glück als Verstand. Fand ich aber auch mal eine interessante Erfahrung. Und es gab jede Menge Mate.
11.000 Flaschen.
Das fand ich allerdings im Vergleich so relativ wenig. Also wenn ich es angucke, was wir so getrunken haben und dann auf die Besucheranzahl hochrechne, dann ist das schon relativ wenig, 11.000 Flaschen.
Ja, 3.000 Leute, 11.000 Flaschen, ja. Gut. Aber 4 pro Person. Jeden Tag eine ist ein bisschen wenig, ne? Ja. Naja, gut, aber ich meine, das trinkt ja auch nicht jeder. Und es waren tatsächlich auch Frauen da. Man muss dazu sagen, es waren verhältnismäßig viele da, hatte ich so das Gefühl. Also es nimmt in den letzten Jahren zu. Also ja. Früher hast du mal vielleicht einen gesehen, mittlerweile so 20% waren es bestimmt schon.
Also ich hätte jetzt eher so auf 15% getippt, aber es kommt schon hin. Also es, wobei, als ich auf dem 23C3 war, kam mir das jetzt so im Nachhinein auch nicht weniger vor. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da signifikant weniger Frauen gab, als ich beim ersten Mal da war. Ja, aber die Hexen, die wissen auch, wie man mit Technik umgeht und die können lustige Sachen machen und super.
Okay, gibt's noch irgendwas oder sollen wir das Thema erstmal abschließen?
Ich fand ja noch ganz spannend, ich habe ja allerdings nur das Video angeschaut, ich war ja leider nicht dort, ist noch die Podiumsdiskussion zu Wikipedia.
Ja, die habe ich auch nicht gesehen.
Habt ihr die gesehen?
Ich bin dann irgendwie so, nach der ersten halben Stunde bin ich dann auch reingekommen. Hm.
Relevanzdiskussion.
Ja, ich meine, was soll ich sagen, die ganzen Argumente, die kannte man eigentlich schon, die da von beiden Seiten gekommen sind. Teilweise wurde dann da auch ein bisschen hilflos argumentiert und mich hat es vor allem extrem gestört, dass es dann irgendwelche komischen Menschen gab, die dann sich nicht mal die Mühe gemacht haben, zu einem Mikrofon vorzugehen und da ihr Anliegen irgendwie zu diskutieren, sondern die haben halt einfach auf die Bühne hochgeschrauen und das fand ich nicht gut. Ja, ansonsten gut, ich finde es gut, dass man es mal
vorstellt. Genau, diese Emotionalität des Themas hat das noch so ein bisschen unterstrichen. Dieses Rumgeschreie ist mir auch aufgefallen.
Ja, also und ich glaube, das war nicht nur einer, die da irgendwie gemeint haben, sie müssen jetzt laut werden.
Ja.
Gut, im Großen und Ganzen fand ich es gut, dass mal so ein Thema von einem großen Publikum diskutiert wurde, was ja bis jetzt immer nur so einen kleinen Kreis besprochen wurde oder ist übers Internet verteilt halt. Da fand ich es mal schön, dass das Ganze dann von einem großen Publikum hier auch mal ein bisschen besprochen wurde.
Ich finde es super, dass sie das Niveau hier unserer Sendung so ein bisschen durch dezente Hintergrund Pianomusik aufgeworfen hat.
Ja, die Betonung liegt hier auf dezent.
Ja, das Klavier steht da vorne in der Ecke, es ist nicht so weit weg. Und da das Studio nicht ganz dicht ist, hört man das sehr gut. Das ist noch. Ich habe mir jetzt so irgendwie noch 5-6 Vorträge runtergeladen, die ich noch unbedingt gucken will. Mal gucken, wann man dann Zeit hat. Meistens ist es ja dann so, wenn man es nicht gleich macht, liegen die ewig auf der Festplatte und dann ist schon wieder der nächste Kongress.
Ja. Deswegen. Also ich habe mal einfach alle runtergeladen.
Boah.
Ja, das waren glaube ich 50 GB oder so. Das ging dann auch mal einen Abend.
Und dann hast du geguckt, gelöscht.
Nee, ich habe sie ja alle erstmal auf meinen Desktop-Rechner verschoben und da werde ich jetzt mal runtergucken, wenn ich dazu Zeit habe. Glaube ich doch.
Dann mach's auch mal und
Gesagt, ich habe ja schon ein paar geguckt. Mhm. Also, es kommt schon noch.
Was ich immer wieder interessant oder verwunderlich finde, ist, wie weit manche Scheunentore dann doch offen stehen, was im Security-Thema angeht. Und zwar in dem Vortrag Security Nightmares gibt es ja diesen Fall mit diesem Chat-Bildchen.
Ja.
Kennst du das? Und da ist es.
Ja. Im Moment, diese Chat-Bildchen, das war im IPv4-Vortrag.
Ah, natürlich, genau, du hast da recht.
Ja.
Ja, das ist ja wohl so, ich glaube, das war das MSN.
Ja.
Ja. Ja, bei MSN ist das so, dass man irgendwie, das, also wie bei jedem Chat ja auch, dass man das Bildchen von seinem Buddy anzeigen lassen kann und das normalerweise in seiner Buddy-Liste, der eben so ein kleines Bildchen hat und es wird eben natürlich geholt über das Protokoll und da ist es so, dass man da nicht einfach das Bild irgendwie geschickt bekommt, sondern man tut es anfordern, aktiv, und da gibt man dann einen Dateinamen an. Und diese Dateiname, da kann man auch einen kompletten Pfad angeben. Man kann sich quasi jede beliebige Datei des Rechners, also des Partners, des seines Buddies, sich einfach geben lassen und so tun, als ob das jetzt das Chatbildchen wäre. Und das ist, ich finde es unfassbar. Das ist jetzt nicht irgendwie so, habe ich jetzt irgendwie hier einen kleinen Fehler in einem komplexen Protokoll, sondern das ist ja wirklich, also. Kann man es noch schlechter? Also geht es noch
schlechter? Ja, und vor allem, weil das so in diesem Protokoll so spezifiziert ist, das ist ja das Schlimme daran. Mhm. Also, das ist ja dann kein Implementierungsfehler, sondern schon ein Protokolldesign komplett kaputt gemacht.
Ja.
So, also.
Ja, es betrifft jetzt aber, glaube ich, erstmal nur Clients, die auf der Lib Purple aufsetzen. Also vor allem Adium, Pigeon.
Ja,
und so.
Sind ja so einige eigentlich.
Ja. Auch noch ein paar mehr sicher. Ja.
Eigentlich alle außer dem Microsoft.
Und wer weiß, was die noch alles viel schlimmer machen. Ja gut, dass ich noch nie MSN hatte. Stört mich jetzt also nicht so.
Ja, nee, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie benutzt.
Ja. Ja, da haben wir das Glück, da sind wir relativ, weiß nicht, zu früh ins Internet gekommen oder so. Weil heutzutage ist es...
Das gilt für dich vielleicht.
Ja, okay. Gut, für mich und Frank.
Für mich auch, ja. Ach, danke.
Nee, weil die Peer Group, ja, okay, bei dir war schon Jabba aktuell.
Ja.
Also, du bist dann wieder so spät reingekommen, dass es auch nicht mehr wichtig war. Ja. Aber irgendwann gab es halt so die Zeit, wo die Peer Group irgendwie alles auf MSN war.
Ja.
Und wir waren noch so die Peer Group, die ICQ kannte.
Richtig, genau. Also wenn ich das benutze, dann irgendwie ICQ oder dann irgendwie neuerdings eben Chatter.
Ja, genau.
Aber irgendwie so ganze Yahoo und Microsoft Quatsch habe ich irgendwie übersprungen.
Also aber das ist einfach...
Ich hätte jetzt von euch eher IRC erwartet, aber...
Ja, das... Ist was anderes. Das
erfüllt denselben Zweck, grob gesagt.
Naja, schon ein bisschen anders. Ja, also bei dem einen siehst du halt, weil die Freunde online sind und chattest halt normalerweise nur mit einem. Beim anderen...
Ja, ja.
Natürlich, ich habe ganze Star Trek Roleplay Games in IRC gespielt, also.
Das gibt Pluspunkte.
Nerd-Faktor plus 1.
Gut, schließen wir jetzt mal dieses 26C3 oder wir schweifen hier wieder aus Thema ab. Jetzt mit dem nächsten Top-Thema in dieser Sendung, nämlich dem Nokia N900. Ich weiß, ihr wart alle drauf, dass wir unbedingt mal drüber reden.
Er hat's gesagt.
Das
war jetzt schon der Dauerbrenner irgendwie, ich glaube, seit ich bei Radio Tux dabei bin, geht es irgendwie um das N900 im weitesten Sinne.
Ja, es geht ja nur darum, wann es denn endlich kommt.
Ja,
jetzt ist es ja da. Ist es da. Juhu, was? Klinke? Da gibt es Klinge?
Klinke.
Was gibt's
da? Kopfhörer, Ausgang.
Ist Klinkeneingang? Oh, die Frage ist Klinkeneingang oder Ausgang?
Ausgang.
Und das bin
Frank?
Ich jetzt.
Nein,
ich bin's.
Ja, er hat hier einen N900.
Ja, was gerade auf von
sagt,
3G.
Das sagt jetzt auch Hallo.
Ist der Beweis, dass es wirklich da ist.
Man hört genau, man hört es gleich.
Die
Störgeräusche. Er hat gerade auch von 3G auf 2,5G umgeschaltet und dabei 2,5G? Geräusche. Ja.
Edge.
Das sagt wirklich 2,5G?
Das sagt hier 2,5G, da. Guck's dir an. 2,5G. Das sagt auch 3G und 3,5G. HSTPA.
Okay.
Aber G ist Generation.
Ja.
2,5. Generation.
Nein. Ja, nein, egal. So sagt man ja normalerweise. Jetzt ist er wieder bei 3G, guck. Und es gibt auch noch 3,5G.
Das ist dann, ja, das ist dann so wie unseren lustigen USB-UMTS-Stick, den wir bei der Hinfahrt auf dem Kongress hatten, der dann auch immer die Farben gewechselt, je nachdem, welche Generation Internet, mobiles Internet wir gerade hatten. Man muss ja dazu sagen, wir hatten mobiles Wi-Fi auf der Autobahn.
Ich
muss jetzt einfach nur mal gesagt werden.
Totale Freaks, hast du da nicht auch ein Twitter-Bild gepostet?
Ja, ich habe auf Twitter
auch ein Bild gepostet. Das kannst du jetzt nochmal kurz sagen, was ihr da gemacht habt.
Ja, wir haben einen OpenWRT-Router genommen.
Also du, nicht wir.
Nee, das war schon wir. Also ich habe das Ding aufgebaut, aber der Router gehörte nicht mir. Und eigentlich war es alles Mosin-Equipment, deshalb... Ja, aber der ist gerade gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz, mir war langweilig, habe ich gedacht, jetzt brauchen wir mal Internet. Wir haben einen OpenWRT-Router genommen, haben da einen USB-UMTS-Stick angesteckt, haben den Router dann halt konfiguriert, dass der da drüber ins Internet kann. Haben den Router über so ein 12-Volt Zigarettenanzünder-Netzteil mit Strom versorgt und haben Wi-Fi gemacht. Und es ging. War gut. Mhm. War toll.
Und plötzlich fuhren ganz viele Wagen direkt vor euch oder nicht hinter euch und dicht neben euch.
Ja, genau. Ich glaube, das hat keiner gemerkt. Aber ja, das war amüsant. Und die Leute, die dann dabei waren, hatten auch manchmal Internet und... Ja.
Freaks. Wenn da jemand vorbeigefahren ist, hat er gedacht, oh Gott, das ist ein Abhörwagen oder so.
Ja, weil da so ein weißer Access Point vorne auf dem Armaturenbrett steht. Oder ja.
Okay, jetzt zurück zu dem N900, dem Gerät auf Maemo-Basis. Und Maemo ist jetzt auch nichts Neues, das gibt es auch schon seit 2005 auf GTK-Basis und früher nur für Internet-Tablets, jetzt... auch für ein Telefon und das erste Telefon dieser Reihe. Das N900 kostet irgendwie stolze 599 Euro, also knapp 600. Und ja, ist ein schön schnelles Gerät. 600 MHz ARM-CPU und 256 MB RAM. Und von Hause aus 32 GB interner Speicher, das fand ich schon krass. Und zusätzlich kann man noch Micro-SD-Karten reinpacken und da kann man auch nochmal bis zu 16 GB reinpacken. Also mehr als so ein iPhone hat oder haben wird oder so erstmal in nächster Zukunft zumindest. Und man kann ja mehrere Karten reinstecken. Und so viel erstmal zu diesen technischen Daten. Ah, nee, eine Sache noch, genau. 800x480 Pixel kann es darstellen. Ich weiß nicht, was kann das iPhone? Wesentlich weniger auf jeden
Fall.
Das
ist HVGA, das ist 320x240.
Genau. Also das ist schon mal wesentlich weniger. Und ja, ich habe jetzt die letzten Wochen damit rumgespielt. Es hat eine vollständige Tastatur, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Da ich ja die letzte Zeit immer ein iPhone hatte, muss ich es immer so ein bisschen gegen das iPhone vergleichen natürlich. Du Sven kannst dann gleich nochmal sagen, was dir gegenüber einem komischen Android besser gefällt oder nicht. Und
das komisch möchte ich mal überhört
haben. Hab ich dann Absicht eingefügt. Gegen das komische iPhone, ja, also das hat eine Tastatur hier, dieses N900, und man kann mit wenigen Klicks darauf root werden. Das ist so richtig schönes Geek-Teil. Es hat also eine Shell, die man sofort erreichen kann, und wenn man sich ein kleines Paket dazu installiert, kann man auch mit einem Klick root werden.
Das ist, ein Debian-basiert, richtig?
Ja, genau. Das ist Debian-basiert. Es hat auch Repositories, die du an- und ausschalten kannst. Es gibt dann so das Nokia-Hauptrepository, wo so ein bisschen was drin ist. Und dann gibt es so extra Repositories, was von der Maemo-Community gefördert oder bereitgestellt wird. Plus, dann gibt es Extras, die ein bisschen instabil sind, und dann gibt es Extras, die unter Highly Development sind, und wenn man alle anmacht, wie ich natürlich gemacht habe, dann hat man plötzlich so viele tausend Anwendungen, knapp tausend sind es vielleicht schon, wer weiß, aber wächst jedenfalls in der Hauptquelle sind gerade 110 drin, und mit allen, die unter Devil sind, sind es garantiert schon 300-400 oder so. Also das wächst auch, da kommen jeden Tag neue hinzu, und dann kann man einfach, hat man hier eine GUI, wo man sagen kann, hier update mal die Repositories, was ist so Neues da. Dann kann er auch mit einem weiteren Klick die neuen Updates sind, die nachinstallieren. Also es fühlt sich so richtig an wie so ein Debian halt auf einem Mobiltelefon. Und ja, und wie gesagt, man ist halt mit einem Klick irgendwie root und kann auf diesem Gerät alles machen, was man will. Ich habe jetzt ein paar Applikationen, habe ich das schon dazu installiert. Also es gibt G-Podder, eine Applikation, mit der man Podcasts runterladen kann. Irgendwelche Wetter-Applikationen, Twitter-Applikationen, Midnight Commander, ScumVM, Barcode-Scanner, Sachen, wo man OpenStreetMaps taggen kann, also zeichnen kann und so. Oder wo man runterladen kann und Routen sich anzeigen lassen kann, so ein bisschen. Dann Remember the Milk Zugriff, ein Plugin oder ein Programm, mit dem man auf Jamendo zugreifen kann, eine App, die den Fahrplan der Deutschen Bahn, also Fahrplan heißt die App, und dann kann ich hier eingeben von wo nach wo. Das ist auch so die erste App, bei der ich gleich mal einen Bug Report eingereicht habe und der dann gleich gefixt worden ist. Also das ist gerade so meine App, die ich auf jeden Fall unbedingt brauche, weil sonst konnte ich das Gerät gleich wegschmeißen. Ich habe nämlich einen Tag lang versucht, mit dem Telefon klarzukommen. Mein iPhone war gerade alle, und dann hatte ich natürlich überhaupt meine Kontakte nicht auf dem neuen schon drauf, was mich ein bisschen angekotzt hat. Und ich die Telefonnummer ein bisschen raussuchen musste, und dann wollte ich auf der Bahn-Webseite wissen, wie von A nach B, was die schnellste Verbindung irgendwie ist, und ich bin fast ausgetickt. Ich habe mein iPhone so vermisst, das ging gar nicht. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich hätte auf dem iPhone mit dieser Applikation hätte ich irgendwie 3 Sekunden gebraucht, hier brauche ich schon 5 Minuten und komme einfach nicht zurande. Und jetzt gibt's wenigstens, da habe ich auf Twitter böse geschimpft, und irgendwie einen Tag später war diese App da. Und das zeigt schon irgendwie, wie schnell da jetzt gerade jeden Tag neue Applikationen dazukommen. Und ja, gut, klar, die sind noch alle unter starker Entwicklung, aber das wird sich sicher geben.
Wie schätzt du denn das, Ingo, das Verhältnis von jetzt Anwendungen, die speziell fürs N100 geschrieben sind und einfach Standard-Linux-Anwendungen, die einfach irgendwie portiert sind und noch nicht mal das?
Der größte Teil sind tatsächlich Linux-Anwendungen, die portiert worden sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Anwendungen, die halt auf diesen Vorgeräten, also dem 700, 800, 810, schon da waren. Da sind sie gerade dabei, alles zu portieren. Und dann gibt es halt so ein paar neue Sachen, die tatsächlich fürs N900 richtig entwickelt worden sind. Speziell die ganzen Sachen, die sich hier in die Kontakte und sowas einhängen. Und da gibt es ein paar neue Sachen. Ich würde jetzt schon sagen, der größte Teil sind schon Ports von normalen Linux-Applikationen. Da gibt es wirklich viele Standardspiele, die man kennt. Wie gesagt, bis hin zu ScumVM, SuperTux, Frozen Bubble, Pidgin und so, das sind ja Standard-Linux-Applikationen. X-Journal habe ich hier, was ja auch eigentlich eine Linux-Applikation ist. Aber es gibt, oder es werden immer mehr Sachen, die fürs N900 geschrieben sind. Wenn man sich anguckt, wie viel, also die Maemo-Leute, die müssen jetzt ihre Webseite gerade umziehen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute plötzlich auf diese Webseite zugreifen wollen. Also das war wohl ziemlich heftig. Die haben irgendwie vorher 1,5 Millionen Page Impressions oder so gehabt pro Monat und im Dezember waren sie plötzlich bei 40 Millionen. Und das alles nur im N900.
Das war alles der Ingo.
Ja, genau. Ich bin da extra so oft drauf gegangen. Ja,
natürlich.
Wie ist denn das mit so, also da läuft jetzt ja kein X-Server drauf, ne?
Nee.
Das heißt einfach eine Anwendung, die eine klassische Linux-Anwendung, die jetzt irgendwie auf X basiert, neu kompilieren und starten geht nicht, oder?
Also das geht nicht.
Das heißt, es müsste dann, wenn es GTK-basiert ist, eben, wenn es wahrscheinlich diese spezielle GTK-Version, die da drauf ist, die dann irgendwie Framebuffer benutzt, oder wie ist
das? Weiß ich jetzt nicht. So tief habe ich mich mit der Entwicklung noch nicht beschäftigt.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass du es nicht einfach irgendeine Linux-Anwendung starten kannst, sondern das sind dann schon, die müssen schon portiert sein.
Genau, das sind angepasste.
Mhm.
Ja,
es sei denn, Kommandozellenanwendungen tun wahrscheinlich einfach so, oder? Da gibt es wahrscheinlich dann noch wirklich alles.
Ja, wahrscheinlich, aber da gibt es jetzt auch noch nicht so viele. Also die meisten Anwendungen. Aber gut, Nmap habe ich dazu installiert. Natürlich du kannst ein Asterisk dazu installieren. Du kannst SSH-Server natürlich gleich am Anfang mal drauf. Asterisk, ja.
Hör, ich habe doch kein Handy. Ich habe meine Telefonanlage in der Tasche.
Apache oder zumindest Lighty. Also so die ganzen Sachen relativ schnell dazu installieren. Ich guck mal, was haben wir jetzt noch gerade. Wenn ich hier die Übersicht mache und alles anklicke, dann bin ich auf jeden Fall beschäftigt. Aber du kannst das Ding echt in alles irgendwie verwandeln. Es ist auch wieder so ein Teil, wo du am wenigsten mit rumtelefonierst. Telefonieren ist auch die einzige Sache, die du hier irgendwie hochkant verwendest. Alles andere machst du meistens entweder mit ausgeklappter Tastatur oder zumindest im Querformat. Das finde ich also eigentlich gut, weil du hast ja dann einfach mehr Platz auf dem Display. Ich habe aber auch schon kritische Stimmen dazu gehört, während man so ein iPhone ja eigentlich immer hochkant verwendet. Alle Applikationen, fast alle sind darauf ausgelegt, dass du sie hochkant verwendest. Während beim N900 verwendest du eigentlich alles quer.
Wegen der Tastatur wahrscheinlich hauptsächlich.
Ja, ja, ich glaube, das macht auch ein bisschen der Formfaktor von dem Telefon aus. Also bei einem G1 zum Beispiel, wo man halt auch so eine aufschiebbare Tastatur hat, da ist das eigentlich genauso. Also ich benutze mein Handy eigentlich im Zweifelsfall nie hochkant, sondern ich habe es immer irgendwie aufgeklappt, weil ich meistens irgendwie irgendwas mit Text oder so mache und
ich denke, der Unterschied ist da ganz einfach. Einhandbedienung, Zweihandbedienung, oder? Weil Querformat mit Einhand ist irgendwie blöd und Hochformat mit Zweihand auch.
Ja, genau. So kann man es ungefähr sagen. Also gerade zum Telefonieren benutzt man das Ganze dann schon hochkant, aber eigentlich so, man hat halt diese Hardware-Tastatur und die zieht man halt im Normalfall der Software-Tastatur, die auch da mit eingebaut ist, halt vor. Mhm.
Wie viele Qt-Anwendungen gibt es denn da eigentlich momentan so in gewesen?
Also die meisten sind noch GTK-basiert. Das SDK mit Qt ist ja noch nicht so lange da.
Aber es ist irgendwie experimental irgendwie verfügbar.
Ist dabei, ja. Ist dabei also sogar. Ich hab auch ewig gebraucht, um das SDK mal zu installieren. Also Sven saß neben mir, ich habe echt zwei Vorträge oder drei oder so auf dem Kongress gebraucht, bis ich das Ding mal installiert hatte. Also das ist eine Katastrophe. Mhm. Ja. Weil normalerweise ist man so als Entwickler gewöhnt, okay, ich krieg irgendwie was ich an meiner IDE dranhänge oder so und dann gut ist und dann kompiliere ich's und zack, startet dann die Anwendung und ich kann sie gleich testen. Und da ist es so, okay.
Ja, der Ingo hat erstmal drei Stunden lang Pakete runtergeladen.
Genau, ich installiere mir mal in einem Change-Root einen Debian und ziehe mal die ganzen Pakete und das mache ich nicht nur für x86, sondern auch für das, was ja auf dem Telefon läuft, obwohl ich es irgendwie nie brauche und darin entwickle ich dann. Und starte dann da rein einen X-Server und dock das irgendwie in einen X-Server, der gerade draußen läuft, von außen an und so ganz krude Sachen. Mhm. Und da gibt es standardmäßig nicht für 64-Bit das Ding. Und kannst es zwar irgendwie laufen lassen, aber Garantie gibt dir keiner. Und also wenn du es auf einem RPM-Betriebssystem, also RPM-basierten Distributionen verwenden willst, dann musst du schon mal richtig Hand anlegen, während das für zumindest Ubuntu und Debian, wo so ein Python-Skript gibt, was dir die meisten Sachen macht. Und wenn du es dann installiert hast, dann musst du nochmal zusätzlich dann zu Nokia gehen und sagen, ja, ich will aber auch die Binaries, die ihr irgendwie lizenziert habt, die nicht so richtig Open Source sind. Das musst du dann auch noch dazu installieren, das musst du auch wieder für beide Plattformen machen, also für die X6. Da war ich echt ewig beschäftigt.
Mhm. Aber das ist nicht schön. Aber das ist SDK, das ist es. Also Qt gibt es auch so, oder? Oder ist es?
Nee, das ist dann auch mit drin da.
Also man kann, aber wenn ich jetzt einfach eine Qt-Anwendung so starten möchte, dann...
Da musst du ja auch die speziellen Qt-Sachen hier benutzen. Mhm. Also die nehmen, glaube ich, auch nicht den kompletten Feature-Umfang. Aber ich muss sagen, ich habe noch nichts entwickelt. Das wollte ich mir jetzt demnächst mal vornehmen, mir das genauer anzugucken, nachdem das irgendwie schon so ewig gedauert hat, das SDK zu installieren. Mhm. Bin ich da noch nicht sehr weit gekommen.
Also da muss ich auch sagen... Das hat für mich irgendwie auch schon ziemlich unfertigen, auf mich so einen ziemlich unfertigen Eindruck gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, okay, vielleicht bin ich da von Android auch ein bisschen verwöhnt, weil die Entwicklertools für Android sind halt wirklich gut. Aber ich stelle mir das halt ziemlich komisch vor, da auch mal mit einer Anwendung richtig zu debuggen und da mal in den Speicher reinzugucken und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie da noch Tools gibt, die sich da noch damit reinklinken können und
Also für mich ist irgendwie das Problem an dem Gerät momentan ist ja hauptsächlich, wenn man von den Software-Stack mal anschaut, dass das jetzt dadurch jetzt ausgeliefert wird und auch in großem Maßstab beworben wird, aber eigentlich der Software-Stack ja irgendwie quasi sofort deprecated ist. Ja. Also ich meine, Memo 5 ist, also die Aussage ist ja die, dass Memo 6 demnächst kommt und Memo 6...
Ja, Ende des Jahres.
Ja, aber das ist die Zukunft und da wird dann GTK... Community-maintained sein, ist die Aussage. Weiß nicht genau, was das bedeutet. Das ist wahrscheinlich dann im Extra-Repository. Und eben die Hauptentwicklungsplattform, Haupt-API ist eben Qt. Und das ist eben Memo 6. Und Memo 5, was momentan da drauf ist, ist es genau andersrum. Und jetzt habe ich ein Gerät und jetzt möchte ich da eigentlich Software dafür schreiben, aber jetzt hänge ich so ein bisschen zwischen den zwei Versionen. Das ist auch ein bisschen blöd irgendwie.
Ja. Das ist auch ein Kritikpunkt. Also es gibt ja mittlerweile einige gute GTK-Applikationen, die hier drauf laufen. Gut, wenn man jetzt eine neue Applikation schreibt, muss man sich dessen bewusst sein und das halt mit Qt dann machen. Ja, vor allem die Frage, wie groß unterschiedlich ist es dann hinterher, ne? Mhm. Also ich meine, wenn man sich jetzt an die UI gewöhnt, die teilweise echt katastrophal ist.
Echt?
Ja, also es...
Mach mal ein Beispiel.
Naja, also...
Darf ich?
Ich auch.
Ja,
aber sag nicht, ich zoome, das mache ich gleich.
Nee, das zoomen wollte ich.
Das habe ich auch, ja.
Können wir uns noch nachher drüber lustig machen. Ich wollte mal aufgrund dessen, da ich ja selber so ein XMPP-Java-Client programmiere, wollte ich mal die Kontaktliste sehen, wie die da auf dem Gerät aussieht. Ich habe den Ingo gefragt, zeig mir doch mal bitte deine Kontaktliste. Und der Ingo hat ungefähr, eine Viertelstunde gebraucht, bis er die Kontaktliste gefunden hat.
Jetzt kann ich schneller.
Ja, jetzt geht's schneller und jetzt sind 800 Kontakte da drin.
872.
872, erzähl mal.
Du bist ja beliebt.
872 und keine Suchfunktion. Das ist noch viel besser. Also ich meine, der Ansatz ist sehr, sehr super. Sie sagen halt, alles, was irgendwie zum Kommunizieren gebraucht wird, ist ein Kontakt und hat ein Gespräch und so. Das heißt also, jeder meiner Twitter-Kontakte kann ich in den Kontakten auswählen und gleich ein Gespräch mit ihm eröffnen oder sehen, was er als letztes geschrieben hat. Ich kann jeden ICQ, jeden Jabber-Teilnehmer, jeden Dienst, den ich auch immer noch installiert und angeklickt habe, jeden, weiß ich nicht, was ich gerade noch habe, ich glaube, viel mehr habe ich nicht. Ja gut, AIM habe ich noch. Nee, Quatsch.
SMS wahrscheinlich auch.
Skype. Skype. Ja. Das funktioniert übrigens auch richtig gut. Also es ist so, als würdest du halt mit dem Telefon skypen, das ist schon richtig cool, aber ich habe es jetzt nur über WLAN ausprobiert, ich weiß nicht, ob das über UMTS auch geht. Das sind halt alles Kontakte, plus die normalen Kontakte, die du dazu hast. Das heißt also, es ist super gut alles integriert, aber das Problem ist echt, dass ich jetzt hier irgendwie 872 Kontakte habe und nie einen finden werde, den ich suche, außer mit Scrollen und warten, dass es dann tut, bis ich den richtigen gefunden habe. Ich meine, es ist schön, dass ich jetzt hier jeden sehe und mit einem Klick drauf kann und dass mich das Ding, wenn mich jetzt jemand per Skype, per was weiß ich, anschreibt, dass dann sofort eine Meldung kommt, egal ob der jetzt mit Twitter ein Ad davor gesetzt hat oder ob mich jemand per Jabber oder so anschreibt, da kommt dann hier gleich eine kleine Meldung und er fängt blau an zu blinken. Also ich sehe auch, wenn ich es weggelegt habe in der Nähe, oh, mich hat jemand angeschrieben und ich kann mal gleich draufklicken und so. Also das ist super integriert. Also das
fällt ja beim iPhone total, finde ich. Ja.
Also das mit Social Networks und allem, das haben die hier richtig gut kapiert. Aber hier muss eine Suchfunktion her.
Ja. Und kannst du wenigstens schnell zu irgendeinem Buchstaben springen?
Nein.
Okay.
Es gibt Gruppen. Und ich kann dann hier irgendwie auswählen, die Kontakte, die auf der SIM sind, die Twitter-Kontakte und so, aber auch dann muss ich sie alle durchscrollen.
Das ist also wie bei diesen alten MP3-Playern, wo wenn man 1000 Songs drauf hat, 1000 Mal auf Next klicken muss, um an einen Song zu kommen.
Ja, so ähnlich. Cool. Was ich auch noch katastrophal fand, war das Scrolling-Verhalten. Also das Gerät sollte eigentlich, also jetzt erstmal in Sachen, wie fühlt sich das Ganze an? Das Gerät sollte eigentlich einigermaßen schnell sein und
Ist es schnell?
Theoretisch. Hast du mal. Also,
aber ich kann auch richtig schnell scrollen.
Okay, dann lag es daran, dass ich mit dem Finger gescrollt habe, was mein nächster Kritikpunkt wäre.
Ja, also du musst echt viel mit dem Stylus machen, dann geht's
also
ganz schnell.
Dieses komplette Display und dieses komplette Scrollverhalten auch softwareseitig ist irgendwie nur darauf ausgelegt, so kommt es mir vor, mit einem Stift bedient zu werden. Weil wenn man da mit dem Finger so scrollen will, wie man das von irgendwelchen Touch-Handys gewohnt ist, also von einem iPhone oder von einem Android oder so, dann geht das einfach nicht. Dann startet man auf einmal irgendwelche Programme, obwohl man eigentlich nur durchscrollen will und so. Man muss dann erst irgendwie den Finger draufhalten und dann runterziehen, so wie man es mit einem Stift machen würde.
Ja. Also das Display ist halt kein kapazitives Display, sondern eins, was auf Druck reagiert.
Mhm. Ja.
Und deswegen gibt es halt auch einen Stift dazu. Ich meine, auf der einen Seite kann man mit so einem Stift halt bei Spielen oder so schon ein paar Sachen machen. Also wenn ich jetzt mir überlege, so ein altes LucasArts Adventure mit dem Finger steuern, ist halt irgendwie blöd. Das geht mit dem Stift natürlich.
Wenn das Display groß genug ist.
Das geht halt mit dem Stift schon viel besser. Aber also das vermisse ich komplett. Also Multitouch, okay, könnte man ja vielleicht noch drauf verzichten, obwohl man da auch nicht drauf verzichten will. Aber dieses Scrollverhalten, also man muss sich echt dran gewöhnen, erst drücken und dann ziehen. Drücken, ziehen, dann geht's relativ gut. Ja. Oder beziehungsweise ich habe mich jetzt schon echt dran gewöhnt, immer den Stift zu benutzen. Weil ich treffe mit dem Finger ständig Sachen daneben. Und selbst mit dem Stift treffe ich manchmal Sachen irgendwie, die ich eigentlich gerade nicht wollte.
Das liegt ja ein bisschen wahrscheinlich auch daran, dass viele Anwendungen gar nicht, also ich meine die alten Memo-Versionen, die waren noch nicht wirklich oder eigentlich überhaupt noch nicht mal ein bisschen fingeroptimiert. War ja Stift noch, State of the Art und irgendwelche portierten Linux-Anwendungen sowieso. Und mit so einem großen Finger hat man wahrscheinlich ein Problem, irgendwie ein GUI zu betreffen, oder?
Also es gibt ja hier auch, was gibt's? Pidgin. Wenn du den aufmachst, Da kannst du mit dem Finger gar nichts machen. Das geht nicht. Okay. Also hier gibt es einige Applikationen, die portiert sind, die kannst du nur mit dem Stift verwenden. Ansonsten der Rest geht schon gut. Also wenn man schon weiß, wie man mit dem Ding arbeitet, wo man hinklicken muss, dann findet man das meiste. Das funktioniert gut, aber es ist halt Eingewöhnung gut. Aber selbst beim iPhone habe ich Eingewöhnung gebraucht, bis ich die ganzen Gesten kapiert habe und bis du weißt, wo du hinklickst oder was man falsch machen kann. Also
rein gefühlt muss ich sagen, kam mir mein Android anfangs, wie soll ich sagen, also ich kam schneller damit zurecht als jetzt mit diesem N900. Also gerade was so Sachen wie Lifecycle Management von Applikationen, also ich mache eine Applikation auf, ich möchte zwischen Applikationen wechseln und...
Applikationen wechseln kannst du hier prima und du kannst auch zigtausende aufhaben gleichzeitig und dann ganz einfach wechseln, das ist ein Klick.
Nee, ich meine... Ich meine, dass es überhaupt geht, sondern ich meine die Art und Weise, wie die das managen. Also mir fehlt da ein bisschen eine Taste, wo ich jetzt wieder zu einem definierten Punkt zurückspringen kann und das schnell und so Sachen. Ja.
Es gibt jetzt, es gibt auch eine Erweiterung, wo du halt die Kamerataste irgendwie dazu benutzen kannst, wieder zurückzuspringen. Also das hat jemand geschrieben.
Also sowas in der Richtung fehlt mir auf jeden Fall.
Also die
macht Hand dann wieder zu, oder?
Ja, dann genau.
Auf jede Anwendung drauf. Genau.
Du kannst entweder auf jede anderen oder du kannst auch hier gleich oder du kannst auch gleich in der Übersicht. Aber das Ingo, ist das halt
die
wieder
Leute im Podcast.
Also um das mal so leicht zu beschreiben: Ingo sieht jetzt gerade ein Display, wo ganz viele Fenster verkleinert dargestellt werden, so ein bisschen Desktop-Metapher-mäßig. Und da gibt es dann so einen winzigen X-Button, den man irgendwie nur mit dem Stift trifft. Damit kann man dann wieder zumachen.
Auch mit. Ich kann es gerade demonstrieren, guck, ich treffe alle X.
Mit einem speziell angespitzten Fingernagel.
Ja, mit einem angespitzten Fingernagel geht das.
Ach komm, ihr seid blöd. Ich finde, es ist sehr gut.
Ja.
Und es ist überhaupt mal richtig multi...
Aber das ist irgendwie, das ist nicht so ein Problem. Also das hat ja irgendwie Apple immer, auf dem Thema sind die immer drauf rumgehackt und so ganz unrecht haben sie es auch nicht, dass man dann nämlich irgendwann mal wie so ein Taskmanager braucht, um Programme zu beenden, wenn der Speicher dann mal aus ist. Wenn ich dann mein Telefon eine Woche benutzt habe und derzeit einfach jede Anwendung mal aufgemacht habe, dann läuft es ja dann, weil da denke ich als normaler User nicht dran. Dann bin ich einfach mal an der Screen und habe ich es vergessen, dass ich vor zwei Tagen mal ein Spiel gestartet habe.
Ach, das sieht
lustig im Hintergrund weiter.
Ja, aber hier siehst du es ja.
Sieht man, okay.
Ja, also naja, also du siehst jedes offene Programm und du kannst auch, wenn du von irgendwo ins Menü willst, drückst du immer erstmal einmal auf diesen Knopf, wo du erstmal alles, was offen ist, siehst, bevor du nochmal klicken kannst und dann erst die neue Auswahl von deinen Programmen siehst. Mhm. Also du siehst immer, welche Applikationen an sind, bevor du überhaupt ein neues Programm starten kannst.
Das heißt, ich weiß noch, dass ich irgendwie bei Memo 2 oder 3, keine Ahnung, das war das N77 noch damals, was ich auch habe, haben sie irgendwann dann Swappen eingeführt auf die SD-Karte, weil dann das Speicher, wenn man dann zu viele Applikationen gleichzeitig laufen hat, irgendwann ausgegangen ist und dann wird plötzlich alles langsamer. Also man kann dann weitere Programme starten natürlich, klar, aber wie es bei Swappen eben so ist, wird es langsam. Ist es da auch so? Dass ich dann erstmal alles aufgemacht habe, was da so drauf ist?
Also ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich habe da fast zwei Bildschirme voll. Also die werden erstmal immer kleiner und dann kannst du auch ein bisschen scrollen. Da ich hatte jetzt irgendwie 10, 12, 13 Applikationen auf. Es war nicht langsam. Okay. Also ich meine, das Ding hat 256 MB RAM, ja. Manche Laptops haben noch so viel heute. Oder, also das ist, und 600 MHz, also das ist schon... Das wird nicht so schnell alle. Und auch die Anzeige, ich habe mir auf dem Desktop hier eine Anzeige gelegt, wie viel Speicherplatz drin ist, also gerade Verbraucher 140 Megabyte und das auch nur, weil ich schon viel aufgemacht habe und zugemacht habe wieder. Ja, da ist noch viel Platz. Und über 200 bin ich auch noch, ich glaube 212 hatte ich einmal, aber mehr noch nicht.
Gut, was mich jetzt mal interessieren würde, wäre, ob irgendjemand schon mal ein bisschen geguckt hat, wie man dafür entwickelt. Frank, du vielleicht auch nicht? So.
Nee, aber meines Wissens ist es eben Qt Creator mit der normalen Qt API. Eigentlich, das ist so die bevorzugte
dann demnächst,
API. Gibt es da dann auch so eine Art Emulator oder so? Also ich weiß, dass es dieses SDK gibt, da ist auch sowas wie ein Emulator dabei oder da wird irgendwie ein Framebuffer emuliert oder irgendwie sowas. kann man da auch so Features mit testen, die so ein Notebook, auf dem er oder so ein Rechner, auf dem er das ausführt, normalerweise nicht hat. Also gerade so, was ich jetzt aus Android-Sachen kenne, werden so GPS-Spuren über GPX-Files emulieren und sowas.
Bin ich überfragt, aber ja. Was ich weiß, dass ein Qt-Entwickler, den ich kenne, neulich ganz stolz erzählt hat, dass Remote-Debugging jetzt funktioniert. Das heißt, man kann wohl aus seinem normalen, also auf seinem Desktop-Rechner mit Qt Creator sozusagen remote sein Device debuggen, seine Applikationen. Aber wie komfortabel natürlich, wenn ich jetzt einfach auf Run, auf Compile klicke, ob es dann automatisch dann auch gleich da drüber rübergespielt wird oder ob ich es dann doch eigentlich lokal entwickle und nur ab und zu mal rüberspiele, weiß ich nicht.
Also gut, kann ich mal kurz zu Android erzählen, wie man das da macht. Da läuft es im Endeffekt so, dass man die Wahl hat, man kann das auf Auto stellen, wenn dann kein Handy angeschlossen ist an den Rechner, dann startet dann Emulator, da drin kann man dann lockerflockig debuggen, wie man das aus normalen Anwendungen kennt, also wie bei einer normalen Java-Anwendung kann man dann irgendwie einen Eclipse-Debugger benutzen, funktioniert wunderbar. Genau dasselbe funktioniert allerdings auch, wenn man Handy über USB angeschlossen hat. Dann startet man halt irgendwie die Anwendung auf dem Handy und bedient die auf dem Handy, aber kann die trotzdem noch remote debuggen. Das ist auch.
Ist doch super
eigentlich. Das ist ein super Feature, was einem viele Arbeit abnehmen kann. Ja.
So soll das sein.
Ja.
Ja, jetzt haben wir noch das Thema Zoomen.
Ingo, zoom doch mal.
Möchte über Zoom raten. Ja, wie wir schon gesagt haben, es ist kein Multitouch. Das heißt also, ich kann nicht wie bei Apple hier die zwei Finger auseinanderziehen, was sie sich dafür überlegt haben. Man macht so eine komische Kreisbewegung, so spiralenförmig irgendwie auf dem Display hin und her und dann zoomt es rein und raus.
Das funktioniert sehr, die eine sehr Richtung gut. Ist rein, die andere raus.
Genau, das ist wie so eine Kurbel. Weißt du, man kurbelt hoch und man kurbelt runter.
Und wie oft kurbelst du in die falsche Richtung?
Nie. Okay. Sie haben Gott sei Dank etwas eingebaut, dass du den laut-leise-Schiebedings hier oben auch als Zoom verwenden kannst. Und aber das geht viel besser.
Okay, aber an welche Stelle zoomst du denn rein?
Und da, wo du gerade bist.
Wie, wo ich bin?
Ja, das, den okay, Ausschnitt,
Finger,
den
aufsetzen?
Nee, den Ausschnitt, den du gerade siehst. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt
den
Internet.
Ich sehe alles.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist... Ja gut, wenn ich jetzt... Dann macht er gleich natürlich so. Wenn ich jetzt hier online gehe... Ja, 2,5G. Warum hast du jetzt kein 3G mehr? Ich glaube, er zoomt nach oben... Rechts, links okay, irgendwie
dann kann
rein.
Ich meinen Finger eben schieben. Quasi,
komm, jetzt geh mal in 3G hier. Was? Blöd. Aber ich habe echt festgestellt, wie blöd eigentlich manche Mobile-Seiten sind. Also ich hätte nie gedacht, dass mir Apps so fehlen würden. Das ist schon brutal. Da hat Apple echt einen Vorteil. Dass die halt so viele Apps schon haben. Also bei ein paar Seiten macht mir das kein Problem, aber so eine Mobile-Twitter-Seite oder eine Mobile-Bahn-Seite, das ist schon zum Kotzen. Er zoomt in die Mitte rein.
In die Mitte, okay.
Und dann kannst du es halt verschieben. Ja, so theoretisch. Genau, erst drücken, dann schieben. Ich vergesse es auch immer wieder. Und dann, genau, er zoomt einfach in die Mitte rein. Also, ansonsten das mit diesem wird nicht. Also,
das ist wie so eine Schraubenmetapher. Nach rechts geht's dann, wird's dann größer und nach links wird's dann kleiner oder wie?
Ach, da schraube ich so. Dann rein?
Ja, man schraubt dann rein und man schraubt dann wieder raus. So kam mir das vor.
Verstehe. Wie ist das jetzt im Zusammenspiel mit Zünden oder so mit dem Rechner?
Willst du das wirklich wissen oder sollen wir das Thema lassen?
Nee, ich finde das irgendwie schon wichtig.
Ich finde das auch wichtig und das funktioniert halt gar nicht.
Wenn ich das Ding jetzt einfach per USB an meinen Rechner anschließe, dann habe ich dann einen.
Hast du einen Massenspeicher?
Ein Storage Device irgendwie.
Genau. Und da kannst du dann deine.
Ja, und da ist dann die komplette. Mein komplettes Root-Verzeichnis von meinem Debian ist da dann drin.
Nee, das komplette nicht. Also du siehst halt das, was sie dir anzeigen wollen, standardmäßig. Deine Bilder, deine Musik, deine...
Also Teil von meinem Home-Verzeichnis.
Ja, oder halt die komplette Fest... oder die komplette SIM... Nee, nicht... die kleine Micro-SD-Karte.
Okay.
Die siehst du komplett.
Aha. Da kann ich dann irgendwie Bilder rein und raus, MP3s rein und raus,
genau.
Videos...
Ja. Okay. Genau. Und das spielt da auch alles prima ab, also das läuft alles schön, aber...
Außer Aquabis.
Gibt es zum Glück auch was, was so gleich, was ich natürlich gleich installiert habe, was ich auch schwach finde, dass irgendwie Flash und Gedöns, also das ist übrigens auch noch ein, für mich jetzt nicht, aber für die ganze Welt da draußen, ein super toller Vorteil, dass der Browser hat Flash drin, was alle anderen Geräte irgendwie nicht aufwarten können. Hier habt ihr endlich ein Gerät, was auch Flash kann.
Wie ist das so? Hau dich total um beim Browsen. Ah, hey, endlich also, mal
Flash. Endlich mal YouTube auch auf der YouTube-Seite gucken.
Endlich sehe ich den ganzen Banner.
Das ist geil.
Also, möchte das irgendjemand haben auf dem
Handy? Ja, es gibt Leute, die wollen das haben.
Okay.
Lass es. Es gibt Leute, die wollen das haben.
Also und, mir hat es noch nie gefehlt, möchte ich jetzt nur mal einwerfen.
Ja, mir fehlt es auch nicht. Aber es gibt Leute, die wollen das haben. Aber YouTubes Videos ist schon, da ist er schon richtig am powern. Also, muss man nicht unbedingt.
Aber jetzt wegen Synken nochmal. Sorry, wenn ich hier in diese Runde weiter
rein. Hau rein.
Wie ist es mit Kontakten?
Gar nicht. Also, du kannst, wenn du ein zweites Nokia-Telefon hast, zum Beispiel, die über USB zusammenbringen und dann synkt er dir gleich alles hin und her. Das hat prima geklappt. Also ich habe ja gesagt, ich habe so ein alles hier N95 noch und die habe ich einfach aneinander gehalten und dann haben die sich irgendwie verständigt und dann hat das alles funktioniert. Habe also alles rübergezogen, auch meine alten Termine von vor 20 Jahren, alles. Das hat prima geklappt. Aber wenn du jetzt mit irgendeiner anderen Sache synken willst, hast du einfach mal Pech gehabt. Mhm. Also er kann nur mit der Nokia, wie heißt die Suite? Nokia. Also das, was man sich runterladen auf seinem Windows-Desktop, nur auf Windows-Desktop.
Dieses gruselige Softwarepaket, was riesig ist und eigentlich nichts macht. Und
ja, genau. Ja. Also das, was es für Windows gibt, also auf Mac kann er auch nicht synken oder so. Damit kannst du auch synken, also mit deinem Outlook. Ja, mit deinem Outlook kannst du irgendwie synken, wenn du das machen willst. Okay. Und kann auf Exchange-Server zugreifen.
Okay.
Da ist wohl eine Version von Active Sync irgendwie drauf, aber halt so eine neue, dass zum Beispiel, wir haben ja für Radio Tux einen Zarafa-Server, den kann ich noch nicht anbinden. Die Jungs von Zarafa sind irgendwie dabei, das zu implementieren, dass das auch mit dem N900 tut, weil da wohl einige Leute bei denen aufgeschlagen sind. Mhm. Und hoffentlich wird es irgendwie noch im Januar oder Februar was, dass man das auch anbinden kann.
Und sind die dann wenigstens irgendwie als iCal oder als...
iCal habe ich jetzt noch nicht probiert.
Also ich meine, die Daten, liegen die dann da auch in irgendeinem Verzeichnis als Datei rum? Meine Adressen, meine Termine, meine irgendwas, dass man sie zumindest...
Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
Weil dann könnte man ja schon was mit, keine Ahnung, mit Akunadi oder so, das einfach als zusätzliche Ressource eintragen und dann, das würde gehen.
Ja, oder einfach über WebDAV arbeiten, würde ja prinzipiell
auch gehen. Aber das kann er nicht. Also, wie er die Daten ablegt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber du kannst halt auch nicht normalerweise, also das Ding kann SyncML, aber nicht SyncML über IP. Also du kannst es echt nur mit der Data-PC-Suite, Nokia-PC-Suite an den Rechner ankoppeln oder du hast ein zweites Nokia-Symbian-Gerät, was das auch kann und dann können die sich irgendwie miteinander verständigen. Oder was ich jetzt gemacht habe, ist, du exportierst irgendwie in eine CSV-Datei, schiebst die dann per Bluetooth rüber, sagst dann, das sind Kontakte, importier mal und dann hast du alle Kontakte drin. Das sogar mit Bildern und allem, also das hat relativ gut funktioniert.
Meine Lieblings-Mobile-Anwendung ist ja immer noch E-Mail. Wie ist denn hier E-Mail auf diesem Ding da?
Könnte besser sein.
Echt?
Also ich habe ja auch so ein Postfach mit über 100 IMAP-Accounts und da...
IMAP-Foldern meinst
du? Ja, IMAP-Foldern, richtig. Okay. Sorry. Genau. Alle E-Mail-Accounts gehen in einen... in einen Account und da sind dann viele Folder, die sich natürlich vorsortieren per Sive gleich auf dem Server und so und das ist schon ja, also er braucht ziemlich lang, sagen wir so, um das zu synchronisieren und ich meine gut, nur der Hauptordner, wenn man nur den anklickt geht und man kann natürlich auch auswählen, welche man dann so haben will und so, aber das ist jetzt auch nicht meine Lieblings-App auf dem Ding. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Was ist sie denn?
Schon eher so die Spiele und die Spiele. Ja, das ist, also es gibt
Tux Racer.
Tux Racer zum Beispiel. Gibt's das? Super Tux gibt's. Tux Racer habe ich jetzt noch nicht drauf. Aber das Ding kann eine gewisse Variante von OpenGL und da es eine 600 MHz CPU hat, kann man hier auch schon. Also es gibt wohl Duke Nukem 3D für das Ding. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ja. Aber man kann es sich runterladen und auch andere Spiele, die 3D benutzen und die laufen echt gut.
Neulich habe ich so einen Hacker, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, von sich gegeben, dass eine Plattform nicht wirklich offen ist, wenn nicht genug portiert ist.
Ja, oder das kann werden.
Keine Ahnung.
Beides läuft.
Ja,
finde ich auch.
Echt?
aber das würde dann auch bedeuten, dass Symbian offen wäre.
Ja.
Echt? Weil das läuft beides auf Symbian.
Aber es ist ja auch offen mittlerweile. Hast du die Gerüchte nicht gehört, dass Symbian Open Source ist?
Ja.
Also Symbian ist offen. Du willst nicht dafür entwickeln, aber es ist offen.
Wahrscheinlich schon. Okay.
Genau.
Gut.
Also das Spiele laufen damit gut. VNC Viewer habe ich hier drauf. Wie gesagt, die Fahrplan-App benutze ich jetzt ganz häufig. Da nochmal ein Danke an den, der das entwickelt hat. Wie gesagt, ich schicke weiter Wünsche hin und Bug-Reports und so. Die Jamendo-App ist toll. Kann man die ganze Zeit irgendwie Musik hören und sagen, was hier gerade so aktuell ist. RSS-Feeds mag ich auf dem Ding jetzt auch nicht. Mal schnell irgendwie mit X-Journal hier. X-Journal. Wie sagt man das? Journal.
Journal.
Journal. Ja, es fängt halt beim X an. Wie sprichst du das dann aus? Da kannst du mal schnell was malen oder so und also Kalender, das funktioniert auch besser. Die App Store Abart, der Ovi Store, der ist noch nicht verfügbar.
Ist nicht verfügbar?
Der ist noch nicht verfügbar. Interessiert aber auch irgendwie keinen.
Und wie tue ich denn Software installieren, wenn ich nicht auf der Konsole apt-get eintippen will?
Ja, da gibt's eine extra Applikation, den Programmmanager.
Ah, Programmmanager.
Und dann kannst du einfach sagen, willst du was installieren, willst du die ganzen Repositories einmal updaten. Aha. Der updatet auch automatisch dann im Hintergrund und sagt, ja, ich habe ein neues Paket gefunden, willst du nicht aktualisieren? Also das kannst du schon machen, aber der Ovi Store, worüber verkauft wird, das ist ja hier Community.
Das sind
Repositories.
Ein apt-Frontend.
Genau, ja. Das ist nur ein apt-Frontend. Das sind normale Repositories, wie man es halt so schön kennt.
Okay.
Und dann soll es nochmal irgendwann den Ovi Store geben, aber dem, also das ist jetzt mir völlig Bums, ob der jetzt existiert oder nicht. Die meisten Applikationen werden eh über Open Source irgendwie da mitkommen. Aber wer dann Geld darüber verdienen will, der muss halt noch warten, bis dieser Ovi Store irgendwann mal kommt.
Naja, es gibt ja noch so ein paar andere, wie man. Features. Also vielleicht möchte ich, bevor ich eine Applikation installiere, mal einen kleinen Beschreibungstext lesen, was es überhaupt ist, oder einen Screenshot sehen oder sowas. Also das ist ja alles über so ein...
Oder mal vielleicht ein paar Bewertungen lesen.
Genau, stimmt.
Das ist über so ein Apt ja alles nicht möglich.
Ja, hast du recht. Aber du kannst ja teilweise auch was von der Webseite installieren, irgendwie mit einem Klick dann. Und da hast du dann eine Beschreibung. Also da gibt es eine extra Maemo-Seite dafür. Wo es dann auch Bewertungen so und so gibt. Also das Ding hat noch eine coole Sache, wo das iPhone einfach nur abstinken kann, die Kamera. Also 5 Megapixel Kamera, Carl Zeiss Objektiv, saugeile Fotos. Also da...
Kannst du auch filmen?
Kannst auch filmen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich, wenn jemand eine Applikation dafür schreibt, auf jeden Fall. habe ich jetzt ehrlich, weiß ich nicht, finde ich auch so schnell nicht. Ich kann sagen, wo es speichern soll, er sagt mir, wie viele Fotos es noch sind. Aber ich kann hier jetzt nur Fotos machen. Bild wird verarbeitet.
Es blitzt.
Jetzt kann ich es gleich twittern und sharen und so, also das haben sie schon... Haben sie schon ganz nett gemacht. Also das ist, also gegenüber vom iPhone ist das Welten. Und dann ist noch eine zweite Kamera vorne drin. Damit kann man dann Video-Sachen machen, cool. Video-Chats. Hat irgendwie nicht funktioniert. Weiß es noch nicht. Also das ist auch so was, wo ich mich schon gewundert habe. Die Kamera ist da dran. Man sieht sie und ich habe auch eine Applikation, die mir das Bild, Mirror heißt die, die zeigt dir das Bild, was du da siehst, an. Aber ich habe noch nicht geschafft, das mit Skype das Bild auch mal zu verschicken. Aber ich nehme es an, dass, wenn es jetzt noch nicht tut, zumindest mal irgendwann tun muss. Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also auch noch so ein Punkt, den ich mal noch ausprobieren musste. Was musste ich noch ausprobieren? Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Verdammt.
Jetzt habe ich hier in deinem tollen Blogpost gesehen.
Ja.
Noch so ein Punkt, wo ich jetzt irgendwie gerade total enttäuscht bin. Es kann kein Ogg standardmäßig.
Ja, genau. Hatten wir ja gerade schon.
Ach, hatten wir schon.
Standardmäßig okay. Kann, musst du dazu installieren.
Okay.
Frag mich nicht,
warum. Da hätte ich jetzt gedacht, das ist jetzt genau so was. Ja. Wo so ein Linux-basiertes Open-Source-Ding einfach mal glänzt.
Ja, da fragt man sich echt, was denkt Nokia sich dabei? Was ist, es kann DivX abspielen und sonstigen Scheiß irgendwie, wo du echt denkst, ja, hä? Habt ihr Patente jetzt rausgehauen oder was habt ihr da gemacht? Aber es kann standardmäßig kein Ogg. Ich meine, klar, du kannst es dann schnell dazu installieren, habe ich natürlich auch gleich gemacht, aber klar. Standardmäßig ist es nicht drin. Du hast eine standardmäßige Klinke, die auch noch viele tolle andere Sachen mit so machen kann. Also normal 3,5 kleine und Qualität ist sehr gut. Es hat auch interne Lautsprecher, wo ich jetzt die Qualität nicht so toll finde, also gerade wenn du es laut machst. Und man kann, wo du bei Apple viel Geld dafür bezahlst, du kannst hier dann halt das Video so rauspusten. Also du kannst hier einen Film abspielen, kannst es an den Fernseher anschließen und kannst da erstmal 2 Stunden Film gucken. Bei 32 GB kannst du hier schon mal was draufladen. Okay. Kannst es hier abspielen und dann auf deinen Fernseher schicken. Hm. Und das Kabel ist dabei.
Und das passende Stromkabel, damit es nach 5 Minuten der Akku nicht leer ist. Auch.
Ja, der Akku ist auch so ein Thema. Also wenn du es richtig heavy-mäßig bei 3G und die ganze Zeit on und so verwendest, dann ist es natürlich... Ja, jetzt ist wieder auf 2G gegangen. Ich finde, man sollte... GSM richtig hacken, sodass es keiner mehr benutzt. So, jetzt Verbindung trennen hier.
Wie lang hält der jetzt so der Akku?
Also, wenn du die ganze Zeit online bist, was natürlich cool ist, weil du dann plötzlich alle Chatgespräche, alle Twitter und so, und so mitkriegst, dann poppt er dir hier ständig auf und alle E-Mails und so, die holt er dann auch regelmäßig ab und so. Aber wenn du das die ganze Zeit anhast, dann ist er irgendwie in unter einem Tag leer. Also ich habe es gestern aufgeladen, jetzt ist es schon wieder halb leer und ich habe nicht sehr viel gemacht heute, weil ich keine Zeit dafür hatte. Also das ist sehr verbesserungswürdig.
Ja, wobei diese Akkuproblematik, die hat man eigentlich, sobald man da irgendwie mal dauerhaft online ist, hat man die eigentlich immer.
Ja. Also wenn du mit dem Ding echt immer online bist, dann ist es halt irgendwie in mehreren Stunden leer. Ja,
also ich merke das auch bei mir. Ich habe dann irgendwie noch einen Jabber-Client laufen, ich habe Push-IMAP am Laufen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen RSS-Reader, der regelmäßig Sachen abfragt. Das geht einfach relativ schnell, dann bis der Akku leer ist.
Im Chat taucht so ein bisschen die... Hey, ich habe dich doch ausgemacht. Bisschen die Frage auf... Bluetooth, ja, Bluetooth hat es natürlich auch und du kannst auch, es gibt auch was, wo du echt Mäuse und Tastaturen extern dranhängen kannst. Also wenn du sagst, hey, die kleine Tastatur, die dich da stört, installierst du dir ein kleines Paket dazu und dann kannst du auch eine große Tastatur dranhängen, die mit Bluetooth spricht und eine Bluetooth-Maus. Wenn man dann will, ist es dann ein richtig großer, kleiner Rechner.
Ja. Achso, was ich jetzt vorhin im Chat noch gelesen habe, was ich vielleicht noch sagen wollte. Anscheinend gibt es da so eine Art Suchfunktion in den Kontakten und zwar muss man auf irgendwelchen Buchstaben drücken anscheinend. Also probier das bitte mal aus. Also irgendwie in die Kontakte reingehen und dann...
Das ist keine Suchfunktion, ja, oder? Ja,
aber man kann dann zumindest auf den Anfangsbuchstaben des entsprechenden Kontakts dann direkt springen. Geht das?
Ja, es geht.
Okay, es geht. Also es gibt sowas ähnliches wie eine Suchfunktion.
Okay.
Aber
gut,
mehr schlecht als recht.
Das weiß man aber auch nicht. Also das ist... Ja. Aber vielen Dank dafür. Wieder was gelernt. Also das ist... Gut. Wenigstens das. Okay, aber es wäre natürlich auch noch nett, so eine globale Suchfunktion zu haben. Wie bei Apple jetzt in der neuen Version auch, der dann halt alle E-Mails durchsucht, alle Kontakte und sowas.
Mal kurz eine Frage, gibt es eigentlich bei Apple auch die Möglichkeit, dass man sich in diese Suchleiste mit einem Programm rein integriert?
Pff, ist verrückt.
War ja nur so eine Frage, ich meine, ich das geht?
Bestimmt, ja, ja, es geht bestimmt. Weiß ich nicht, ich glaube, es kann durchaus sein, dass es geht.
Vielleicht gibt es da eine API für oder so.
Ja, ja. Ich glaube schon. Aber ich bin kein Apple-Entwickler, also da fragst du völlig den Falschen. Ja, aber es kann durchaus sein, dass es geht und ich glaube, das geht, ja.
Okay.
Brav, ja.
Gut gemacht, Apple.
Okay,
wenigstens eine Sache richtig.
Resümee, Ingo, würdest du es dir nochmal holen?
Er hat es sich ja gar nicht direkt geholt.
Ja, würdest du es überhaupt holen?
Schwierige Frage. Also, es ist ein cooles Gerät, vor allem für Geeks. Also ich meine, es
okay, weil man root werden kann, aber
man kann root werden und es gibt halt extrem viele Linux. Ja, aber ja, bei allen anderen dauert es. Genau, es hat eine Shell, du kannst schnell.
Eine Shell gibt's, ja gut, aber ich meine,
aber es SSH, echt viele,
also jedes vernünftige Smartphone hat inzwischen eine Shell.
Ja, aber nicht, dass du einen SSH-Server drauf hast oder gleich verbinden kannst und
ja gut, aber
und
so mit
und Ping und alles.
Ja. Aber ich sag mal so, wenn man das will, dann kriegt man das. Auf anderen Systemen.
Das will, muss man bei anderen Systemen mehr machen, ja. Und ja, meistens wie gesagt, ist kaputt will. Machen. Und hier ist es bei Design so. Mhm. Das ist schon.
Das heißt, man kann es auch bei Design kaputt machen. Böse gesagt. Ja,
ja,
nee,
aber es ist schon ein Unterschied. Ja. Und es hat Potenzial. Also ganz klar, da werden jetzt in nächster Zeit noch Apps kommen. Klar, diese Transition auf Qt wird sicher noch Schmerzen machen, einfach weil ein paar Entwickler sicher aufhören werden, ein paar neue werden hinzukommen, aber vielleicht wird ja auch die Entwickler, wenn du sagst, es geht damit Qt Creator und so, dass die Entwicklung dafür einfacher gemacht wird. Wenn das alles passiert, denke ich, das hat eine Chance. Also ich finde, 600 € sind ein bisschen viel, aber es hat eine coole Tastatur, die fässt sich cool an. Ich kann cool damit tippen. Also ich habe ja schon Stunden mit dir über dieses Gerät gechattet.
Ja.
Und gestern auch mit Sirko ziemlich lange mit dem Gerät hier drüber gechattet. Also da das kannte ich bisher ja nicht. Ich meine, hier ist ein kompletter Firefox drin.
Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ja.
Ja gut, es gibt, man kann es halt Plugins installieren. Ein Adblocker. Adblock.
Ja,
ist schon installiert.
Plugins? Ist dann,
ein Adblock habe ich installiert.
Ja. Ist da aber auch die komplette Extension API vom normalen Firefox
das
mit drin?
Weiß ich nicht.
Sind das die normalen Plugins?
Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt.
Also zumindest hat irgendjemand, also ich kann sie zum Beispiel relativ einfach anzeigen, die Plugins, und das sieht genauso aus, wie du es von einem Firefox gewöhnt bist. Da, guck.
Wundert mich eigentlich, weil Firefox ist ja eigentlich nicht wirklich bekannt dafür, jetzt sparsam mit seinen Ressourcen umzugehen.
Guck, kennst du es? Siehst du es?
Das Fenster kommt mir bekannt vor.
Das Fenster kommt dir bekannt vor. Es sieht genauso aus wie so.
Aber die Schrift ist ein bisschen klein.
Ja.
Ja.
Sieht halt irgendwie.
Aber ja, es sieht aus wie ein Plug-in-Fenster von einem Firefox.
Zoom doch mal rein.
ihr seid blöd und gemein. Ihr habt keinen Spaß. Also,
die einzigen und die letzten, die auf Firefox setzen, oder?
Ja,
jede andere Mobile-Plattform nimmt irgendwie WebKit mit irgendwas.
Machen die doch demnächst auch, oder?
Weiß ich nicht.
Doch, in Qt 4.6, da ist auch ein WebKit.
Ja, das ist automatisch drin.
Ja, schon länger sogar, seit 4.4, glaube ich.
Ah, okay. Aber ich denke, wenn die dann auf Qt setzen, werden die wahrscheinlich auch WebKit nehmen.
Und Nokia hatte doch früher schon, oder hat doch schon WebKit.
Die alten S50 oder was? Nee, weiß ich nicht. Irgendwo hatten sie ein WebKit schon drin, ja.
Ja, ich glaube auch in den ganzen aktuellen Browsern, da ist mittlerweile auch ein WebKit mit dabei. Also das N97 zum Beispiel hat, soweit ich weiß, auch ein WebKit-Browser mit drin. Ja.
Aber wie ist das Browsen jetzt so? Also ist es dann.
Also, ja, also du kannst auf alle Seiten drauf, das funktioniert gut, wenn du den Stift nimmst, noch dreimal. Also
dann geht's überhaupt.
Nee, es geht auch so. Also man gewöhnt sich dran. Aber ich, wie gesagt, ich habe halt echt ein Problem irgendwie mit bestimmten Mobile-Seiten, da habe ich erst festgestellt, wie blöd die sind. Also dass man halt echt, wenn man zurückklickt, dann sind halt die, also gerade bei der Bahn-Webseite tippst halt irgendwie ein, du willst von da nach da, dann drückst du weiter, dann hast du die Zeit irgendwie falsch, dann gehst du zurück, ja soll, dann sind alle Einträge irgendwie weg, du musst alles nochmal tippen. Das ist halt irgendwie blöd. Das machst du halt nur irgendwie ein, zweimal und dann hast du keine Lust mehr.
Wenn ich natürlich jetzt ein Handy mir holen möchte, ist da schon die Frage, das oder dann eher so ein Nexus One oder sowas?
Also das Ding kann noch nicht synken und ich finde, das ist schon was Essentielles. Also ich will meine Kontakte, meine Kalender und so weiter gesynkt haben. Over the Air. Das will ich mit meinem... Gut, okay, wenn man, wenn man einen Exchange-Server hat, ist es bei dem Ding auch... ja, sorry. Ist bei dem Ding auch kein Problem. Aber ansonsten hat man halt irgendwie die Arschkarte gezogen. Und das ist was ich unbedingt brauche. Achso, eine Sache, die besonders cool ist noch, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Das Ding hat einen FM-Transmitter drin. Das heißt, du kannst also sagen, hier, schick mal über 88, oder 91, such mich mal alles, was du gerade abspielst.
Hast du das mal gemacht?
Ja. Und in mein Autoradio, genau. Ein Podcast abgespielt.
Okay.
Ja.
Okay, weil ich hatte mal so einen Transmitter auf meinen alten iPod mal gesteckt und es hat nur gerauscht.
Nee, funktioniert prima.
Vollkatastrophe.
Prima.
Okay.
Also ich habe einen Podcast gestartet, habe ins Autoradio, in die Nähe vom Autoradio gelegt. Also sobald du es natürlich zu weit weghältst, tut es nicht mehr. Ja. Aber wenn du ihn in die Nähe vom Autoradio legst, hat wunderbar funktioniert.
Okay.
Gute Qualität. Top.
Wie ist das mit dem Synken mit so einem Nexus One, mit so einem Android? Ich meine, die können over the air natürlich zu ihren ganzen Google-Diensten synken, aber kann ich da auch mit meinem Desktop synken?
Nein.
Ich sag jetzt mal jein. es gibt, darüber, über diese Software habe ich auch schon mal abgelästert. Es gibt so einen SyncML-Connector von Funambol,
ja,
aber der ist mittlerweile auch wieder
überall.
Aber der ist mittlerweile auch wieder aus dem Market rausgeflogen. Beziehungsweise, ich glaube, die haben den rausgenommen, den gibt es jetzt noch irgendwie als Beta-Release zum Download. Das ist momentan auch so ein bisschen Manko. Man kriegt da mal seine Kontakte drauf, dann sortiert man mal diejenigen, die doppelt sind, wieder raus und dann hat man da die Kontakte drauf.
Mhm. Dann macht man es nie wieder.
Ja, nee, was ich aber dazu sagen muss, in Android 2.0 gibt es da so Schnittstellen, mit denen man sich eigene Sync-Konnektoren bauen kann, die dann zum Beispiel gegen eine Groupware synken oder so.
Okay, das heißt, also, da wird es eher nein, oder? Weil die Antwort dann programmierst dir doch, ist irgendwie.
Wäre mehr oder weniger, dass Groupware-Hersteller wahrscheinlich da früher oder später auf den Zug mit aufspringen werden und da ihre eigenen Konnektoren für schreiben würden.
Mhm. Ja, gibt's doch teilweise auch schon. Hat nicht Sarafa? Die haben, glaube ich.
Ich habe mich da ehrlich gesagt auch schon eine Weile nicht mehr mit auseinandergesetzt, weil. Naja, ich habe mal meine Kontakte drauf gemacht und so oft ändern die sich nicht.
Also ich weiß, dass bei Cook hier also supported, also die...
Also gibt es mittlerweile schon.
Also ein paar Groupware-Hersteller machen das wohl. Ich glaube, für OpenExchange oder so habe ich es auch gesehen.
Ja.
Ich finde es ehrlich gesagt schon ein sehr cooles Feature. Also das haben die jetzt mit dem neuesten Android 2.1 angekündigt und Palm kann das ja auch. Dass er automatisch, keine Ahnung, mit Facebook, mit
ja, Xenia, macht er hier
mit,
auch.
Mit automatisch, dass man das die aktuelle Adresse auch hat, das aktuelle Foto des Users und so, das ist schon, also das will ich schon haben.
Da muss ich dazu sagen, das geht mit Facebook und so, das geht mittlerweile, da gibt es Facebook-Apps, die sowas können. Hm. Da kann man sich dann auch das Adressbuch importieren und damit synken und es gibt dann auch so Sachen wie, wie nennt man die Dinger? Sie sind schwer aus Papier, Telefonbücher. Es gibt dann so...
Kann mir da ein Telefonbuch sinken?
Nee, aber es gibt so Telefonbuch-Apps, die dann zum Beispiel...
Einfach ein Foto von jeder Seite machen.
Ja. Aber es gibt so Telefonbuch-Apps,
die dann... Kommentare, die dann, wenn du gerade versuchst, ernsthaft die Frage zu beantworten.
Ja. Soll ich nochmal anfangen?
Ja.
Es gibt so Programme, die emulieren ein Telefonbuch, da kann man dann so suchen so und die greifen irgendwie auf den Datenbestand von, keine Ahnung, das örtliche oder so zu. Ja. Und da kann man dann halt auch irgendwie suchen oder in Quipe und man kann dann halt irgendwelche Sachen raussuchen, kann auch mit einem Klick das Zeug ins Adressbuch speichern. Das geht auch so lala. So eine richtig coole All-in-One-Lösung wäre mir persönlich auch lieb. Ich telefoniere ehrlich gesagt nicht so oft und meine Kontakte ändern sich nicht so oft, dass mir das jetzt irgendwie schmerzlich Probleme machen würde. Gut, und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe damit kein Problem, das Zeug an Google zu senden, dann hat man natürlich die perfekte Lösung. Ich meine, da kann man Kalender, damit kann man Kontakte, damit kann man eigentlich alles synken und dafür gibt es dann auch wieder Konnektoren für Thunderbird und so weiter. Also,
und das will man nicht.
Wenn man da auf diesen Zug mit aufspringt und seine Daten an Google übergibt, dann hat man damit kein Problem. Wenn man das nicht will, dann muss man sich irgendwie was ausdenken. Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit so einem Android-Telefon, mit einem KDE-Desktop synken wollte, dann würde ich mir irgendwie so einen privaten, geheimen Google-Kalender-Account anlegen.
Zum Beispiel, ja.
Das Telefon da rein synken lassen und das dann wiederum bei mir in Kontakt mit Akonadi sozusagen auf die Google-Seite.
Ja, ich meine, Google bietet ja da irgendwie CalDAV und irgendwie, was bieten die noch? CalDAV war jetzt für Kalender und dann bieten die auch noch irgendwelche Exchange und noch irgendwelche Schnittstellen, um da die Kontakte rauszubekommen und da gibt es ja dann schon die Möglichkeiten, die Sachen auszutauschen. Also das scheint gut zu funktionieren.
Ja, immerhin.
Ja, ist jetzt nicht so wirklich meins, weil, ja, wie gesagt, ich habe irgendwie keine Lust, mein komplettes Adressbuch Google zu füttern. Ja, aber ich denke, da wird es mit der Zeit auch noch was geben. Also, ja, muss man mal schauen.
Gut.
Wir könnten noch kurz was zu Handy-Tracking erzählen, weil hier gerade gesagt wurde, mit einem Android wird man dann immer von Google getrackt und so. Nee, ist nicht der Fall. Also man kann das GPS auch ausschalten, aber ich habe was...
Ja und? Über die Zellen?
Nee, nicht nur die Zell-ID. Ich habe auf dem Kongress in dem GSM-Vortrag von Harald Welte was ganz, ganz Beunruhigendes gehört. Das möchte ich jetzt mal
kurz tun. Dass man silent und...
Nicht nur silent, sondern es gibt in den USA seit 2006 so eine Regelung, dass jedes Handy, was produziert wird, irgendwie in der Lage sein muss, anscheinend offiziell für Notrufe sich tracken zu lassen. Und zwar genauer als über die Zell-ID, in der man gerade eingebucht ist. Wie das dann funktioniert bei Geräten, die eigentlich keinen GPS-Chip haben, das geht da nämlich auch.
Ja, ist folgendes. Geil.
Das ist ziemlich abgefahren. Die Tunen, die können so einen Vorgang an deinem Handy einleiten, übers GSM-Netz, dass sich dein Baseband auf die Frequenz von GPS einstellt.
Bitte?
Und die können dann rohe GPS-Daten empfangen und die wieder ins... Doch. Guck dir mal den Vortrag an, ja?
Ja, ist krank.
Ja, und die können dann halt die rohen GPS-Daten wieder ins GSM-Netz einspeisen und damit dann praktisch deine Position relativ genau ermitteln. Das ist abgefahren, oder? Also,
allerdings.
Ja.
Und es funktioniert ja irgendwie so on demand, habe ich irgendwie gehört. Also man kann dann quasi so ein Handy kontaktieren irgendwie und sagen, hey, sag mir mal bitte, wo du bist. Mhm.
Ja, offiziell wird es dazu benutzt, dass wenn jemand irgendwie einen Notruf absetzt und man dann irgendwie derjenige nicht genau sagen kann, wo er denn gerade ist, dass man den anpeilen kann. Wofür das dann inoffiziell genutzt wird, kann man sich dann auch irgendwie denken. Ja. So.
Ja. Also baut eure eigenen Base Stations auf und geht nicht mehr in fremde Netze.
Ja.
Okay, also nächste Woche fliege ich nach Amerika. Jetzt schon irgendwie.
Ja, nimm nur leere Laptops mit und also nein, nimm am besten gar keinen Laptop mit. Ich glaube, du fällst doch auf, wenn du einen leeren dabei hast. Also lieber dort einkaufen, die ganzen Daten in der Cloud haben, drauf zugreifen.
Irgendwie Netbook kaufen und das dann nachher wieder wegwerfen.
Weil das Problem ist irgendwie, jetzt mit den neuesten Regelungen, jetzt hier mit Handgepäck, ist es ja auch irgendwie ganz spannend.
Ja, da muss man aufpassen, nachher wird das Notebook noch erschossen.
Ja. Ein Bekannter von mir, der ist jetzt neulich drüber geflogen und da war das dann wohl so, dass gesagt wurde, so, wir landen jetzt in einer Stunde, jetzt keine Bücher lesen mehr, verboten Bücher zu lesen. Und die Hände auf die Decke sichtbar legen.
Wie? Mit welcher Begründung? Also.
Ja, keine Ahnung.
Die brauchen keine Begründung, sonst holen sie das Flugzeug runter.
Ja, nee, aber Bomber die. Hier, Bombing, fast durchgeführter Bombenanschlag.
Ja, ja.
Mhm. Ja, jetzt ist das übliche Durchdrehen irgendwie bei so einem Anlass.
Jetzt weißt du, warum ich nicht in die USA will. Also aber musst du dich erstmal nackt scannen, dann musst du erstmal $500 überweisen mit deiner Kreditkarte, die sie dann alle, und dann sammeln sie noch alle Daten und...
Genau, ich habe mich auch letzte Woche online bei
registriert.
Formular angemeldet.
Ja. Und gleich mal deine Einreisegebühr bezahlt, oder?
Nee.
Nicht, dass ich wollte das auch einführen.
Die wollten alles Mögliche von mir wissen, ich musste so Checkboxen setzen, sind sie todkrank,
sind sie todkrank?
Terrorist?
Sind sie Terrorist? Die Frage gibt es wirklich.
Keine Ahnung, ja, natürlich, ist kein Witz.
Also, ich habe das bis jetzt immer für eine Urban Legend gehalten, dass man da irgendwie gefragt wird.
Nee, Terrorist. Nee, nee, wirklich. Also
da steht echt, sind Sie Terrorist? Ja.
Also das ist anders formuliert. Also irgendwie so, planen Sie,
haben Sie vor, bösartige Anschläge durchzuführen?
Ja, genau.
Ja, das ist scheiße.
Und dann muss man noch so seine Passnummer und sowas eingeben, was ich interessant fand, dass sie gar nicht wissen wollen, mit welchem Flug man denn so ankommt. Da dachte ich mir, das wissen die wahrscheinlich sowieso.
Ja, genau. Das kriegen sie eh.
Also das ist eigentlich egal. Das ist sowieso bekannt, wer wann wohin fliegt.
Demnächst musst du noch ein Reisegebühr bezahlen. Das ist fast so auf Kuba. Da Kuba musst du Ausreisegebühren bezahlen. Ja. Und früher musstest du ja auch, wenn du, glaube ich, in die DDR ein- oder ausreisen wolltest.
Ja,
da
musstest du zwangsweise Geld wechseln.
Ja, genau, da hat sich der ganze Westen irgendwie aufgeregt, ne? So Einreisegebühren und so. Und jetzt macht es die USA auch. Mhm. Und irgendwie ist es uns allen egal.
Wir wollen doch alle nicht in die USA.
Ja, scheinbar gibt es doch einige Leute.
Ja, das ist schon traurig irgendwie.
Aber ich bin dafür, dass wir dasselbe mit den Amis machen. Wenn die herkommen, müssen die auch erstmal alle Fingerabdrücke abgeben und Eintrittsgebühren bezahlen und so.
Wie ein großer Vergnügungspark.
Genau, wir haben schließlich auch viel zu bieten hier. Darf auch nicht alles nur einseitig sein hier.
Genau.
Also und dann müssen wir uns noch zensieren lassen, weil Apple meint irgendwie, man darf keine Brüste in iPhone-Apps zeigen.
Stimmt. Genau, wir haben hier Europa, wir haben Brüste und wir haben ja auch Multitouch. Weil Android kann ja irgendwie hier in Europa Multitouch, in Amerika nicht. Dafür können...
Das muss ich leicht korrigieren. Also, es gibt ein Telefon, das kann in Europa Multitouch, ja. Das ist das... Ja, Motorola Droid in den USA heißt es Droid, bei uns heißt es Milestone.
Wir haben es doch gesehen übrigens, ne?
Ja, wir haben es gesehen, wir haben ein bisschen damit rumgespielt, das ist ein cooles Gerät und ist 150 Euro billiger als das N900, muss ich jetzt mal kurz sagen. Hat ein super Display, ich glaube noch irgendwie ein paar Pixel mehr in der Breite als das N900 und ist schick. Und das kann in Europa auch Multitouch.
Ja.
Das G1 kann das nur mit ein bisschen Hilfe. Also
halt eben nicht.
Also doch, man muss dem halt ein bisschen nachhelfen, ein bisschen Firmware.
Muss es hacken.
Man muss ein bisschen tolle Firmware einspielen,
dann halt kannst du das. Das ist Patentproblem. Ne? Das ist wie Linux auch alle Videocodecs mit ein bisschen Hilfe abspielen können, aber halt sonst nicht.
Ja.
So ist es da halt auch. Mhm. Dafür haben die in Amerika natürlich ihr Turnpad bei Turn Navigation, was wir in Europa wieder nicht haben.
Ja, das hat andere Gründe.
Ach, das sind irgendwelche Kartenlizenzen und
so. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, dass denen die Datensätze da momentan für Europa fehlen, weil für die Turn-by-Turn-Navigation brauchen die da auch Street-View-Daten und...
Da fehlt nichts. Das ist alles eine Frage der passenden Lizenz an den passenden Rechteinhaber überweisen.
Die Karten... ich meine, es gibt ja im Endeffekt so Kartenanbieter, gibt es zwei.
Ja.
Die
aber
großen.
Die schaffen,
Navigationssoftware
für Europa zu machen. Ja. Das schaffen die.
Also das
könnte Google benutzen, wenn die nur das Richtige bezahlen würden.
Ah, okay. Ich dachte immer nur, da fehlt momentan irgendwie der Datensatz, dass die da irgendwie...
Das glaube ich
so
nicht. Ich
okay.
Das ist einfach nur, wer darf wann was wie wo machen.
Weil im Endeffekt, also gut, Navtec gehört Nokia, soweit ich weiß. Und was war das andere? Teleatlas, das gehört auch irgendwas mit TomTom. Und ja, okay, TomTom ist dann halt schon eine Konkurrenz dazu, das stimmt schon. Sind die Lizenzen dann so teuer? Also ich kenne mich auf dem Markt nicht aus. Und
naja, bisher, sind sie so teuer, dass so Navigationssoftware fürs iPhone oder sonstige Geräte oder wenn ich es extra kaufe, jetzt doch schon irgendwie im dreistelligen Bereich liegen. Und das ist jetzt irgendwie in Amerika auf dem Droid umsonst, ist sicher eine kleine Revolution.
Ja, schon.
Und irgendwie...
Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten auf der Hinfahrt auch wieder total geek-kompatibel so eine lustige Gummimatte, die man sich so... irgendwie ans Armaturenbrett geklebt hat. Und da konnte man dann so ein Handy auch wieder so draufdrücken, das ist dann hier irgendwie hängen geblieben. Das hat mich total begeistert. Und man hat es einfach so rangeklebt und konnte es dann wieder abziehen. Und
doppelseitiges Klebeband.
Ja, so in der Art, bloß abwaschbar und ohne Spuren zu hinterlassen.
Cool.
Ja, und da haben wir halt so ein HTC Magic, also auch mit Android, dran gehabt, was auch so ein Turn-by-Turn-Software drauf hatte. Die war allerdings ziemlich gruselig. Das war irgendwie eine Portierung von irgendeiner Symbian-Software, die dann noch nicht mal richtig Touch-Gesten oder irgendwie Touch-Bedienung richtig unterstützt hat und so. Aber hat auch funktioniert. So, also wir sind damit heil in Berlin angekommen und das war es dann schon wert.
Tja. Okay, aber jetzt nochmal, Also, das Resümee ist jetzt, ein Android kaufen und kein N900 oder was?
Also, ich bin nicht dafür. Ich bin lieber fürs N900.
Echt? Okay. Dann sage ich, ich würde für den Preis, was das Teil momentan kostet, würde ich mir eher irgendwie ein Android-Telefon kaufen.
Ich meine, wenn man sich jetzt hier so ein aktuelles, entweder so ein Droid oder auch so ein Nexus One sich anschaut, dann ist es natürlich, ich meine, es ist ja nicht nur die Software, es ist auch irgendwie die halbe Dicke von dem N900. Ne? Das ist
ja
nicht
ganz richtig ziegelstein. Ja, und da wirkt das N900 irgendwie auch von vorgestern. Also wenn ich dann angucke, so die neue Android-Generation, die hat dann, ich meine, das Nexus One, was vorgestern vorgestellt wurde, das hat dann so Features drin wie Noise Cancelling. Also die haben nochmal extra ein Außenmikrofon, mit dem die dann...
Das ist eine coole Idee, oder?
Ja, das ist super. Das hat mich, also da wäre ich bis jetzt noch nie drauf gekommen. Ja. Also ich kenne das von Kopfhörern und so, aber ich wäre bis jetzt noch nie drauf gekommen, sowas in ein Telefon einzubauen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, macht das durchaus Sinn.
Macht total Sinn, ja, ne, die Idee. Ja. Also muss man vielleicht mal kurz erklären, wie das funktioniert. Die haben also auf der Vorderseite des Telefons ein Mikrofon, wo man normalerweise reinspricht, wenn man so normal ins Ohr hält. Und auf der Rückseite eben nochmal zwei, das was die Umgebungsgeräusche aufnimmt. Und da kann man das einfach voneinander abziehen. Weiß man, ist dieses Nuscheln jetzt von dem Sprecher oder ist es einer, der daneben steht? Und dann zieht man das einfach ab und dann hat man ein viel besseres Tonsignal. Was ja auch total wichtig ist, nicht nur wegen Telefonieren, sondern weil die ja auch jetzt sehr stark dieses Voice-Services machen. Ja. Also man kann ja auf dem Nexus One, das kann man ja komplett mit Sprache bedienen. Also man kann auch mit Sprache twittern, man kann auch mit Sprache, keine Ahnung, alles machen. Und es funktioniert wohl erstaunlicherweise nahezu perfekt. Das haben jetzt einige Leute geblockt, die sowas ausprobiert haben und es wurde auch live vorgestellt. Es ist wirklich viel, viel besser wie jede andere Spracherkennung jemals davor. Was daran liegt, dass die das an einen Server senden. Also das wird nicht auf dem Gerät gemacht, sondern das wird in der Google macht es eben in der Cloud. Und die haben da natürlich erstmal riesige Rechenpower und zweitens auch ganz viel Erfahrung von anderen Sprechern. Und das ist eigentlich schon auch wieder so eine Sache, die natürlich auf der einen Seite total cool ist. Auf der anderen Seite, jetzt sende ich irgendwie alles, was ich da so spreche, in Google die ganze Zeit, auch komisch.
Ja, also ich bin da auch der paranoiden Meinung, lieber nicht zu viel Google geben.
Ja, das stimmt schon.
Ich
denke, man muss jetzt mal gucken, was nach dem N900 kommt. Also das N900 an sich
ist ein Geek-Spielzeug,
aber definitiv ein relativ teures Geek-Spielzeug.
Also es macht, ich kann auch mal kurz sagen, also so fazitmäßig, es macht Spaß, es ist nur was für Geeks, weil alle anderen, die haben damit, die verzweifeln da glaube ich dran, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man da viele schöne Sachen mitmachen und es ist schön schnell. Man kann da 3D-Spiele drauf spielen, da kommen in nächster Zeit so viele Applikationen, also es ist echt, da ist eine aktive Community. Ja, ist so.
Nee, ich lach wegen dem Kommentar im
Chat. Ach so. Es ist eine aktive Community und da kommen, ja, sobald das mit dem Synchronisieren und so funktioniert, macht es sicher auch noch mehr Spaß und dann könnte ich mir auch, also wenn da genug Apps drauf sind, könnte ich mir auch vorstellen, sowas gegen den iPhone einzutauschen.
Ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Nokia hat ja netterweise dem KDE-Projekt 10 Geräte zur Verfügung gestellt, also geschenkt, muss man wirklich sagen, tolle Sache. Das heißt, 10 KDE-Entwicklern haben sich jetzt gemeldet, also die und die Software jetzt irgendwie portieren oder neu entwickeln wollen für das Gerät und haben das einfach mal, gab es einfach mal Geräte umsonst. Und also auch zumindest von da ist jetzt auch einiges zu erwarten. Also da wird sicherlich die eine oder andere KDE-Software halt eben demnächst in einer speziellen N100-Version verfügbar sein. Und da waren die schon einiges und das ist natürlich schon, ich meine, die Open-Source-Community kennt man ja, die sind total aktiv, sogar viele schlaue Leute, schlaue Entwickler und wenn die da jetzt ganz viel dafür machen, das ist eine gute Sache.
Also das macht Nokia bisher auch relativ richtig, also besser als Apple und besser auch als Android, die stellen halt die Plattform zur Verfügung und geben Entwicklern das an die Hand und die betreiben das größtenteils mit selber und da ist alles offen und ich meine, klar, es könnte noch offener sein, aber das ist schon anders als bei allen anderen Geräten.
Ja.
In Sachen Hardware stimmt das definitiv. Also da würde ich mir teilweise auch ein bisschen mehr Offenheit von den Geräten, die man so kaufen kann, wünschen. Ich meine, die Software ist ja eigentlich so offen, wie man sie sich nur wünschen kann. Ich meine, die steht irgendwie komplett unter Apache 2.0 Lizenz und das ist ja eigentlich so schon ziemlich liberal.
Nur die Anwendung nicht.
Ja. Und, ja, und nicht alles. Du musst die Google-Sachen entfernen, oder wie war das? Oder,
nee.
Also alles ja nicht.
Ja, aber ich, das, was, also, die Sachen, die ich jetzt als Betriebssystem ansehen würde, sag ich mal so, die sind Open Source. Klar, es gibt so Ausnahmen, zum Beispiel die Maps-Applikation oder was war es denn noch? Der Market. Wobei es da auch Schnittstellen für alternative Systeme gibt, dass man sich so seinen eigenen Market aufmachen kann, wenn man da Lust drauf hat. Und es war noch irgend... Also es gibt ein paar Applikationen durchaus, die sind Closed Source. Und da hat Google auch die Hand drauf und ist da auch schon gegen Leute vorgegangen, die da alternative Firmware für anbieten und die Applikationen mitliefern. Was ich irgendwie auch blöd finde, aber gut, die mussten wahrscheinlich mal wieder ihre... ihrer Rechtsabteilung was zu tun geben oder so, weiß ich nicht. Aber so im Großen und Ganzen, die eigentlichen Betriebssystemsourcen, der komplette Kernel, die kompletten Frameworks und auch so Sachen wie der Instant Messenger oder so, da habe ich mir auch schon Code bei abgeguckt und habe mal geguckt, wie die das dann intern regeln, und das kann man alles auf Google Code durchsuchen, und das ist eigentlich schon so offen, wie man sich das wünscht.
Aber du musst auf dem Android in einer ganz komischen Java-Abart VM entwickeln.
Nee.
Nicht, sondern?
Es ist prinzipiell ein Java SE, was man da entwickelt. Also so ein ganz normales Standard-Java, mit der Ausnahme, dass da ein paar Frameworks fehlen. Unter anderem so Sachen wie AWT oder Swing, da man da eigene Komponenten auf Android hat. Und es läuft, das, was du wahrscheinlich meinst, ist die Delwig VM.
Ja, krudes Zeug.
Ja, das ist im Endeffekt halt eine virtuelle Maschine, die speziell für Android gebaut wurde und wo dann halt der Bytecode da drin ausgeführt wird. Dazu muss man noch sagen, also die Delwig VM ist genauso auch komplett Open Source. Da kann man sich
die komplett kompatibel, also ist es dasselbe Bytecode?
Nee.
Jein.
Ja, dann ist es blöd.
Nee, darum jein. Es ist...
Android ist blöd.
Nee. Da muss ich jetzt noch kurz ein bisschen... prinzipiell...
Wollten wir nicht nur anderthalb Stunden machen, wir sind gleich bei zwei.
Oh. Darf ich das noch kurz fertig erzählen? Bitte. Ja. Also prinzipiell kann man beliebige Java-Bibliotheken benutzen, solange sie nicht auf die Bibliotheken zurückgreifen, die da nicht verfügbar sind. Also man kann zum Beispiel sich irgendwie...
Moment, man kann jede Bibliothek benutzen, solange sie nicht eine benutzt, die nicht verfügbar ist.
Ja.
Also es gibt... ist ja nicht gerade widersprochen damit?
Nee. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen besser ausformulieren. Man kann beliebige Third-Party-Bibliotheken benutzen, wie zum Beispiel ich für meine Instant-Messaging-Applikation hier die Smack-API benutze. Soweit so gut. Aber diese API wiederum kann ja auf andere APIs, die im Java-Core mit drin sind, also zum Beispiel Swing oder AWT, könnte die ja Sachen draus brauchen.
Okay.
Und die sind halt wiederum auf Android nicht verfügbar, und deshalb muss man da teilweise ein bisschen patchen.
Also alles, was nicht GUI ist, funktioniert?
Grob gesagt, ja. Das Schöne daran ist, man kann diesen Delwig-Compiler mit standardkompilierten Java-Class-Files füttern. Das heißt, wenn man so eine Android-Applikation schreibt, dann wird die kompiliert mit einem normalen Java-Compiler, da fallen dann Java-Class-Files raus. Und die wiederum werden dann durch einen sogenannten Delwig-Compiler gejagt. Da wird der Bytecode ein bisschen umarrangiert, und dann kann man die auf Android ausführen. Was dann halt im Endeffekt dazu führt, dass man die große Fülle an Bibliotheken und so weiter, die es so irgendwie für Java gibt, auch benutzen kann. Also dadurch hat man nämlich auch die Möglichkeit, nicht nur so Sachen wie Java zu programmieren, sondern man kann im Endeffekt auch, um mal wieder auf die letzte Folge was, glaube ich, zu verweisen, man kann da mit zum Beispiel auch Scala entwickeln, oder man kann Ruby mit JRuby laufen lassen, oder man kann Python mit Jython laufen lassen, und ja, im Endeffekt alles, was irgendwie in der Lage ist, Java Class Files zu generieren oder Java JVM Bytecode, kann man da irgendwie auch auf Android zum Laufen kriegen. So, das war's dann von mir.
Okay. Also
ja. Gut, und fürs Majemo geht C, C++ und so.
Ja. Gut, ja. Kann man mögen, muss man das.
Beziehungsweise Python jetzt ja auch.
Ja.
Ist eigentlich auch eine ganz coole Sache.
Also warten wir mal auf Majemo 6. Also diese, ja, habe ich ja schon gesagt, die Transition, das dauert noch ein bisschen und das ist ein bisschen schade. Und das Ender 100 hätte noch besser sein können. Ich finde es als Spielzeug sehr cool. Und warten wir mal ab, was da als nächstes Gerät kommt und ob sie, ja, wann und ob sie dann Majemo 6 dann auch aufs Ender 100 portieren. Also das hoffe ich immer stark. Mhm. Also sonst sind wir ziemlich angepisst alle.
Also ich glaube, die Zukunft dieser Majemo-Plattform wird sich mit Majemo 6 und mit den nächsten Geräten, die da von Nokia produziert werden, entscheiden. Und das Ender 100 ist mehr so, ja, mal eine Vorschau von dem, was mal irgendwie möglich sein wird, denke ich.
Ja, schade. Ja. Also sie hätten jetzt eigentlich einen noch größeren Wurf machen können. Also ich glaube, sie sind schon überrascht von der, wie gut es Anklang gefunden hat, aber wenn ich mir auch so andere Kommentare durchlese, also es hat gegen dem iPhone schon wesentliche Stärken, also Tastatur und Multitasking und sowas, aber es hat halt und Kamera, aber es hat halt auch extreme Schwächen, also gerade bei der Bedienung und bei der Anzahl der Apps und müssen wir gucken, wo sich das hinbewegt und ob es dann, ich kann jetzt auch nochmal kurz sagen, ob es der iPhone-Killer mal irgendwann wird. Aber es ist ja nur schön, dass es da jetzt viele Applikationen, viele Plattformen gibt und dass sich jetzt so wenigstens ein paar durchsetzen. Ja. Ich meine, wie es mit WebOS weitergeht, muss man auch mal sehen, ob die sich da halten können.
Ja.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Darf ich noch kurz jemand aus dem Chat zitieren?
Ja.
Deshalb habe ich nämlich vorhin so vor mich hingekichert. Jetzt werden wir dann auch mal sehen, ob es jetzt mit dem N900 und weiteren Majemo-Geräten weitergeht oder ob Nokia wieder anfängt, Gummistiefel zu produzieren. Ja. So viel zum Thema.
Ja, es ist, ich meine, es war ja erstmal angekündigt, dass er jetzt irgendwie mehrere High-End-Geräte mit Majemo ausstatten wollen. Müssen wir mal gucken. Auf der anderen Seite hat irgendjemand gesagt, auf dem Kongress ist wohl auch irgendwas Majemo-mäßiges verlautbart worden, dass die... aber das habe ich nicht ganz verstanden. Das... Okay. Ja, wahrscheinlich hat da irgendjemand falsch verstanden, dass die... dass Majemo 5 halt GTK ist und dass das Team komplett aufgelöst wird und hat da daraus geschlossen, dass Majemo jetzt gleich wieder schon begraben wird.
Ich glaube, ich habe dieselbe Person gehört wie du.
Nee, ich hab das im Twitter gelesen. Also nicht nur von Tim.
Ich glaube, Tim auch, hat es behauptet.
Ja, ja, also Tim ist ja total
Tim
Nokia.
Hat es komplett falsch verstanden.
Ja. Also Tim ist kompletter Nokia-Gegner irgendwie. Und
In Sachen Tim, sollen wir über den Workshop noch irgendwie erzählen? Nächste Folge?
Nächste Folge vielleicht, ja.
Okay.
Also er hat es total falsch verstanden. Also dass es irgendwie auf QT oder Qt gesetzt wird, ist News von letztem Sommer. Und es ist eigentlich allgemein bekannt und ist auch keine große Überraschung. Also
ich habe noch irgendwas gehört, dass die da die Entwicklung irgendwie nach Indien an irgendwie so eine Softwarebude ausgelagert haben.
Welche Entwicklung?
Die von QT, Qt Majemo. Auf Majemo.
Nee. Ich kenne selbst Leute, die das tun.
Okay, dann war das ein Gerücht.
In Berlin.
München, Berlin, Oslo.
Würde mich jetzt auch wundern, weil QT war ja schon stark Europa.
Okay, dann war das ein böses Gerücht.
Nee, das stimmt definitiv nicht. Und es ist sogar so, dass. Also, was der Fall ist, na gut, von daher ist vielleicht ein Missverständnis, weil Nokia arbeiten da mit Hochdruck daran und haben da jetzt auch einige externe Entwickler und externe Entwicklungssoftwarefirmen dran sitzen, die Komponenten implementieren. Da, wo ich auch einige kenne, die quasi im Auftrag für Nokia auch QT-Entwicklung machen. Und mag sein, dass da auch irgendeine indische oder was weiß ich was für Firma dran beteiligt ist, aber das ist dann vielleicht irgendeine Zusatzkomponente und nicht.
Okay, dann wurde es wahrscheinlich irgendwie fehlinterpretiert oder es war ein Gerücht oder so.
Also
Okay. Ich
glaube, wir müssen uns nochmal mit Tim unterhalten. Ich glaube, wir müssen mal eine Mobile Max-Sendung machen, wo wir uns auch reinsetzen oder so.
Ich meine, er hat ein Stück weit recht, dass.
Ja, natürlich.
Dass irgendwie bestimmt, also es gibt halt einfach so Dinge, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, so Dinge wie User Experience und sowas, wo halt einfach momentan Nokia einfach noch so ein bisschen Probleme hat, irgendwie einen Anschluss zu finden. Was
ja klar, da sind sie weit hinterher. Ja. Also streitet auch keiner. Aber ich glaube, die sind halt einfach so groß, dass sie auch nicht demnächst umfallen. Nee. Und wenn sie jetzt die richtigen Schritte gehen und das Symbian-Zeug mal irgendwann komplett rauskicken und dann halt komplett auf dieses Maemo setzen und es richtig pushen, dann kann das schon was werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie Nokia jetzt damit umgeht. Die sind sich halt noch selber nicht im Klaren, wo sie hinwollen. Das ist wohl das größte Problem und das schreckt halt auch Entwickler ab, die auch nicht wissen, sollen wir jetzt für, weil sie entwickeln nicht für 5 Plattformen, ja, machst du nicht.
Ich denke, die Strategie ist da relativ klar. Also die haben jetzt announced, auch für die sogenannten Feature Phones, also für diese Mittelklassentelefone, eben auch eine neue Qt-basierte Entwicklungsoberfläche kommt, die dann eben auf Symbian oder ist halt eigentlich auch egal, was für ein Kernel aufsetzt. Sprich, die ganzen Entwickler, die sollen zukünftig nur noch Qt entwickeln und es läuft dann auch überall.
Gut, aber das kommt halt noch nicht überall so an.
Ja, aber das ist eigentlich wirklich auch so schon announced, das ist kein Gerücht.
Kann man das weit genug abstrahieren, dass man da wirklich sagt, man schreibt nur noch Qt und das läuft, also man kompiliert es dann auch überall hin?
Windows,
Linux, es gibt einen Windows Mobile Port von Qt, es gibt einen Symbian Port und einen Memo Port.
Okay, das hört sich schick an.
Und das ist halt wirklich eine API und das ist die Strategie und das ist eigentlich schon seit Jahren die Strategie, ist vielleicht nicht so richtig klar gewesen. Das Qt ist eben die API und welches Betriebssystem, ob das dann irgendwie ein Memo oder ein Symbian ist, halt eigentlich egal, weil damit habe ich gar nichts zu tun.
Qt gibt es dann, also wird standardmäßig dann wahrscheinlich C++ sein, oder? Also ich weiß, es gibt da auch Bindings für Ruby oder für Python oder so. Ich habe nur momentan noch keine wirklich tolle Software gesehen, die jetzt irgendwie Qt in einer Verbindung mit so einen Sprachen benutzt. Ja, vielleicht fällt dir da gerade was ein.
Ja, das ist tatsächlich das Problem gewesen, dass dieses Bindings-Thema immer so ein bisschen, da gab es mal wieder ein Binding, das war dann wieder die nächste Version, wurde es dann wieder richtig gepflegt und sowas und von Third-Party-Firmen entwickelt und da hat jetzt Nokia ja kürzlich ja auch irgendwie einen Hals bekommen und gesagt, hier ist Schluss mit dem Quatsch und sie machen das jetzt selbst und jetzt haben sie ja diese Python-Bindings gemacht, die LGPL sind, wie sie es gehört, da will auch keiner mehr irgendwie Geld dran verdienen und die sind top und die gibt's überall und also wenn man jetzt keine Lust hat auf irgendwie, das richtige C++ Hardcore kompiliertes entwickeln und einfach nur ein kleines Widget oder irgendwas programmieren will, kann man das zukünftig mit Python machen. Okay. Und das ist dann genauso portabel. Das läuft dann unter Mac, Windows, Linux, allen Mobile-Plattformen. Es gibt auch Gerüchte, dass die auch zukünftig Qt auf noch weitere Plattformen portieren. Also man kann die da zum Beispiel in Richtung iPhone oder auch Android denken. Das heißt,
Ich bin gerade am Nachdenken. Unter bestimmten Voraussetzungen würde das sogar gehen. Ja. Ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht, weil beim iPhone, da gibt es ja immer die Problematik, man darf halt im Endeffekt keine wirkliche Runtime mit anbieten. Wenn man allerdings dann die API so umsetzt, dass man da halt im Endeffekt sich sein Fenster, also sein Grafikmanagement und so dann im Endeffekt selber macht und da dann halt nativer iPhone-Code rausfällt, dann würde das durchaus gehen, stimmt.
Definitiv, das gibt es inzwischen ja auch für andere Technologien, jetzt habe ich vergessen, war es. Du musst nicht Objective-C programmieren.
Man macht nicht Flash irgendwie.
Ja, genau, es gibt da so ein Flash-Ding.
Wir können da mal eine Sendung drüber machen. Ich habe mich da mit dem Zeug in der letzten Zeit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, was man da so cross-Plattform machen kann.
Es ist quasi ein Flash-Compiler.
Die Sache ist die. Adobe benutzt ja für sein Flash-Zeug, um das ActionScript zu kompilieren und so oder so intern ein LLVM, also Low-Level Virtual Machine. Wenn das Ganze interessiert, der kann sich das mal irgendwie bei Wikipedia reinziehen oder wir machen mal eine Folge drüber, wenn wir jemand finden, der sich damit gut auskennt. Oder man hört sich den Chaos Radio Express Podcast dazu an, der auch sehr empfehlenswert ist. Jedenfalls ist LLVM grob gesagt ein Compiler-Framework, was so dreistufig arbeitet. Und da kann man halt im Endeffekt Frontend, da kann man dann irgendwie einen Programmcode reinfüttern. Dann gibt es in der Mitte eine Optimierungsschicht und am Ende gibt es ein Backend, wo dann nativer Maschinencode oder irgendwie JVM-Bytecode oder irgendwie so Sachen rausfallen. Und da gibt es halt im Endeffekt auch natives ARM-Backend, was dann halt letzten Endes iPhone-kompatiblen Maschinencode rauswirft. So. Was die Adobe-Leute jetzt gemacht haben, die haben halt im Endeffekt ihren Syntax-Tree, den die so oder so in LLVM haben, halt in einer Form für ARM rausgehauen, also für ARM-CPUs, dass der eben ebenfalls auf dem iPhone läuft. Somit ist das eigentlich kein wirkliches Flash, sondern man erstellt nur mit Hilfe dieser Flash-Entwicklungsumgebung eine iPhone-Applikation,
genau, das,
was
das,
ein bisschen was anderes ist.
Ja, genau. Also das ist nicht irgendwie Flash, was da drauf läuft.
Genau.
Und es ist auch so, dass es nämlich für Apple okay ist.
Ja.
Weil Apple reviewt ja ausschließlich das Binary und checkt da eben, welche gegen welche internen APIs das Ganze irgendwie linkt und was
wie dann die
GUI so aussieht und sowas. Aber mit welcher Sprache sozusagen, mit welchem Compiler das Ganze gemacht ist, ist denn ja egal.
Genau.
Und deswegen ist es schon durchaus möglich. Also deswegen kannst du an
iPhone-Anwendung
in Flash machen oder eben auch mit Qt.
Ja.
Das ist die Idee.
Gut, die Sache ist dann halt wieder, ob das dann wieder das native Look and Feel gut darstellt und so, ist dann wieder die andere Sache. Was ich bei Flash noch gehört habe, ist, dass die intern gegen relativ viele Private APIs von Apple linken und somit werden die wahrscheinlich ziemliche Probleme haben, da irgendwelche Applikationen...
Böses Apple!
Ja, oder böses Adobe, je nachdem, wie man sieht.
Nein, böses Apple.
Ja, okay, böses Apple lässt gutes... Nee, das bringe ich nicht über die Lippen. ja, auf jeden Fall, Apple lässt Adobe dann wahrscheinlich nicht rein. Oder Adobe ändert sich, ändert hier irgendwie ihre Umgangsweise mit APIs. Oder ich glaube, das ist ja mittlerweile momentan auch nur irgendwie eine Preview-Version, die mal zeigt, was theoretisch gehen würde. Das ist
eine Demo.
Ja.
Wie auch immer. Aber wäre das nicht cool, wenn man so eine, wenn man in Zukunft mit Qt eine Anwendung programmiert und die dann eben auf allen Telefonen, auf allen Smart-Telefonen dann funktioniert?
Okay, jetzt muss ich drüber nachdenken, was ich jetzt sagen darf und was nicht. Ich arbeite momentan an was Ähnlichem. Allerdings anderer Ansatz. Die Sache ist die. Die Problematik ist immer, man hat viele verschiedene Plattformen, die haben unterschiedliche UI-Konzepte und die haben unterschiedliche Abstraktionslevel und die haben irgendwie ein anderes Verhalten. Wenn man jetzt irgendwie eine Applikation schreibt, die dann einmal schreibt und für viele Plattformen kompiliert, dann hat man halt entweder die Wahl. Man geht entweder auf Spezialitäten der einzelnen Plattformen, wie jetzt iPhone oder Android oder irgendwie Symbian oder so ein, auf die praktisch auf die Konzepte, auf die Paradigmen, wie da die UI designt wird. Oder, also das heißt, man müsste halt für jede Plattform im Endeffekt sein UI mehr oder weniger neu schreiben. Oder man hat halt die andere Alternative, man hat mehr oder weniger eine gleiche API für alle. Und das sieht dann auf allen relativ gleich aus. Und da hat man halt wieder den Nachteil, man hat halt auf keiner Plattform wirklich natives Look and Feel, wie sich die anderen Applikationen so anfühlen und verhalten. Und da ist halt relativ schwer, einen Mittelweg aus diesen ganzen Sachen zu finden.
Klar, klar. Das ist natürlich, ich meine, das ist bei Qt momentan ja auch schon so, dass natürlich man das einfach kompilieren kann und starten kann und dann heißt es ja nicht automatisch, dass es dann wie eine gleichzeitig wie eine Apple-Anwendung, eine Windows-Anwendung, wie eine KDE-Anwendung, wie Linux, keine Ahnung, wie noch eine, was weiß ich, was für eine Memo-Anwendung gleichzeitig aussieht. Also das ist nicht immer so ein bisschen...
Ja, es wäre aber schön, wenn das so wäre. Das ist was ich damit meine. Also
ein Stück weit geht's Also die machen ja schon, also bei Apple zum Beispiel weiß ich das, also da benutzen die einfach die entsprechende Native GUI-Calls, dass dann auch dann die entsprechenden Buttons dann auch nicht nur so aussehen, also so gethemed, sondern das sind dann auch wirklich die Native-Buttons. Und sowas ist schon möglich, aber natürlich sozusagen wie ein Formfaktor und Zugriff auf irgendwelche Spezialfeatures, das hat das eine vielleicht Multitasche, das andere nicht. Und klar, hast du komplett recht. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich dann irgendwie noch ein bisschen 10% Optimierung am Schluss. Mhm. Wenn das Spiel grundsätzlich mal überall tun würde, das wäre schon cool.
Da ist dann halt echt die Überlegung, möchte man jetzt eine Applikation, die sich dann mehr oder weniger so ein bisschen wie so ein Fremdkörper anfühlt in so einem System oder halt eine, die, wo man da halt ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss und die dann halt irgendwie auch nativ damit reinkriegt. Aber interessant ist das Ganze auf jeden Fall.
Ja.
Wie schaut's aus, Ingo?
Wir sind schon über der Zeit.
Ja, ja, schon lange. Ja. Gut, dann.
Der Chat freut sich natürlich
der
schon.
Der Chat freut sich.
Ja. Dass wir wieder mal zu lange machen. Wo wir gesagt haben, wir machen heute noch anderthalb Stunden, jetzt sind wir schon...
Ja, du hast gesagt, wir machen anderthalb Stunden.
Ich habe gesagt, das wäre der Neujahrsvorsatz gewesen, aber wie es so immer ist mit diesen Vorsätzen, ja. Man hält eigentlich keine ein.
Ja, wir können ja irgendwie mal eine offizielle Umfrage machen, wie lang denn der durchschnittliche Hörer gern unsere Sendung hätte, und dann können wir uns da ja mal ein bisschen reinkalibrieren.
Dann sagen einige Leute irgendwie 130 Stunden. Und
ja,
der andere
das
sagt
muss man,
eine Stunde.
Das muss man ja nicht zur Auswahl geben. Man kann ja mal sagen, irgendwie so 1, 2, 3 Stunden und dann mal irgendwie offiziell dazu aufrufen. Hm. Hm? Okay, dann eben nicht.
Bis zum Ende, ja, genau.
Lustig wäre auch, wenn wir irgendwie das Stream schon seit Stunden abgerissen wäre und die Aufnahme kaputt und.
Ja, und wir erzählen jetzt einfach so vor uns hin.
Bis zum Morgengrauen hier über hier genau. Java Virtual Machines diskutieren.
Die Uhr bleibt stehen und auf einmal wird es draußen wieder hell.
Oh ja. Mann. Tja. So circa eine Woche, ja. Wir podcasten keine Woche durch. Das wird auch euch langweilig.
Was ist der Weltrekord? Ingo weißt du bestimmt.
Das wollte ich auch gerade nachfragen. Gibt es da irgendwie einen Weltrekord in Sachen längster Podcast?
Lass uns den nächste Woche schlagen.
Ja, also.
Nächste Woche nicht.
Weil das wäre ja dann nächste Woche bis übernächste Woche.
Ja, genau.
Ja, aber wir bleiben jetzt einfach. Ihr könnt das mal rausfinden, ob es einen Podcast-Weltrekord gibt. Wenn nicht, sollten wir diesen tatsächlich mal aufstellen.
Ja.
Aber nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen und abwechselnd schlafen.
Ja,
und
wir können uns ja dann irgendwie so durchwechseln und dann irgendwie nonstop Zeug erzählen.
Wie bei so einem 24-Stunden-Rennen.
Ja, genau, man muss dann immer so, jeder muss dann 2 Stunden erzählen und irgendwie eine Stunde zuhören und dann kann man wieder kurz schlafen oder so.
Ach, Emine, ich krieg Angst. Ich krieg richtig Angst, dass wir da jetzt viel...
Das ist kein Spaß, Ingo.
Das ist todernst, Ingo.
Wer jetzt mein Grauen in den Augen sieht, der kann sich was dafür kaufen oder so. Also das ist... ihr macht das dann aber auch.
Ja, klar.
Ja.
ja, klar. Mit Frank zusammen gerne.
Gut, aber für diese Sendung würde ich sagen, wir machen Schluss. Weil wenn wir jetzt noch irgendein Fass aufmachen, dauert das nochmal eine halbe Stunde. Und ihr hört es immer noch, ich bin nicht ganz so fit, von daher sollten wir diesen Marathon-Wettbewerb irgendwann mal verschieben.
Ja, wir hatten lange Pause und haben deshalb Themen für die nächsten vielen Stunden und also ja.
Die Themen gehen uns definitiv in dieser Zeit nicht aus, aber wir werden wie immer eine Wave aufsetzen und ihr könnt natürlich neue Themen hinzufügen und auch sonst suchen wir immer noch neue Namen, sowohl für diese Sendung als auch für alle unsere Sendungen und so. Da gibt's auch eine Wave zu dem Thema und ihr könnt auch sonst mitmachen, also wenn ihr Lust habt, hier sowohl Musik zu schicken an musik@radiotux.de als auch euch irgendwie anders zu beteiligen. Wir gehen Anfang März auf die Cebit. Wir werden dort live von dort podcasten und Live-Sendungen machen, Musik spielen. Wir sind dort Medienpartner von Univention, LPI und dem Linux Hotel. Kann man sich auch mal angucken, da sind wir gerade dabei, Sendeplan aufzustellen. Also das wird auch nochmal ein Act, viel, viel Arbeit und das ist so, deswegen habe ich auch gerade keine Zeit, so einen ewig langen Podcast zu machen. Wir müssen auch noch andere Sachen tun. Da könnt ihr dann auch vorbeikommen. Es wird in Halle 2 sein, in der Open Source Halle, in der neuen. Und da werden wir auch viel Arbeit haben und wer da Lust hat, dass das richtig gut wird und uns noch ein bisschen spenden will, wir haben einen neuen Spenden-Button auf der Seite, also gebt euch mal einen Ruck, wir brauchen dann noch ein bisschen Geld, dass das alles gut wird. Und ansonsten Helfenhände brauchen wir auch gerne, das ist so das größte Event, was wir bisher gemacht haben. Ja, gut, dann bis zur 89. Sendung. Dann nicht nächste Woche. Dann müssen wir noch gucken. Nicht nächste Woche Donnerstag, weil ich bin nächste Woche Donnerstag in Bremen. Wie gesagt, Cebit-Vorbereitung. Mit Univention schon mal ein paar Sachen abstimmen. Und da müssen wir mal gucken. Entweder zeichnen wir vorher auf oder werden wir dann per Twitter und im Chat, werden wir es natürlich ins Topic auch schreiben. Also, ja, dann wisst ihr, wann wir sind. Auf jeden Fall übernächste Woche, das ist dann der 21. oder 20. oder was ist das dann? 21. 21. Da sind wir dann wieder Donnerstag ab 18 Uhr hier live zu hören und ansonsten, wie gesagt, über Twitter und so werdet ihr das schon rausfinden. Okay, dann vielen Dank fürs Hören. Ihr hört jetzt noch ein Musikstück und zwar Mel mit Hey Girl. Und jetzt sagen wir noch mal kurz Tschüss.
Gut, dann
Tschüss Sven.
Auf Wiedersehen.
Tschüss Frank.
Tschüss.
Bis demnächst.
Genau. Ja.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JNT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.